herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Konstellation Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Lara von Polygamia. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir besprechen heute den Film Deadpool und Wolverine und könnten halt auch drüber schreiben, Lara und Christian. Ich weiß nicht genau, ob wir Rollen noch aufteilen werden und Kostüme überziehen und so die Krallen noch ausfahren und so. Mal gucken.
Ja.
Vielleicht noch, bevor wir so richtig in den Film einsteigen und bevor ich es auch vergesse, an dieser Stelle schon mal wirklich so Spoilerwarnung. Also wir werden den ordentlich auseinandernehmen, wir werden über alles in diesem Film sprechen. Solltet ihr irgendwie euch vor Spoilern fürchten oder noch den Film noch nicht gesehen haben, kommt wieder, wenn ihr ihn gesehen habt. Oder hört zu, wenn euch das alles ziemlich egal ist, was da passiert. Hm. Aber ihr seid gewarnt. Also, Lara, du bist auch des Öfteren hier im Podcast dabei. Ich habe dich auch im Vorfeld einfach angefragt als kleine Superheldinnen-Filmexpertin in dieser Runde. Ich hatte Bock, über den Film zu sprechen und dachte mir, ich glaube, letztes Mal hatten wir den Spider-Verse, den zweiten, noch besprochen.
Ja, so. Den haben wir auf jeden Fall zusammen besprochen, ja.
Letztes Jahr, glaube ich, war es noch und genau.
Und dann kamen große Dinge, die in dein Leben traten. Größer als Thanos es jemals sein könnte.
Es gab ein Schnipsen, es gab ein Umzugsunternehmen, das vor der Tür stand, alles eingepackt hat. Und der Umzug ist geschafft. Also wir sitzen jetzt, also ich sitze jetzt, du sitzt noch in Berlin, wir sind hier, aber ich sitze zumindest im wunderbaren Wuppertal. Wundert euch nicht, falls es hier vielleicht ein bisschen knarzt und hallt und Dinge passieren, die gar nicht passieren sollen. Im Idealfall hört ihr das alles gar nicht, aber das Setup ist teilweise frisch aus dem Umzugskarton hier vor 10 Minuten eingestöpselt worden. Ich hoffe, die Systeme halten. Ich hoffe, die Verbindung halten. Große Premiere nach dem großen Umzug. Genau.
Viel Klebeband und Spucke.
Ja, und wie heißt das hier, dieses Blubberpapier, weißt du, mit den Blasen?
Knisterfolie heißt das bei ganz vielen Leuten.
Und Umzugskartons.
Bubble Wrap.
Genau, ja, und ich muss hier auch echt, glaube ich, hohe Decken auf einmal und ich glaube, ich muss was mit der Akustik auch tun. Vielleicht noch ein paar Kabel verlegen für stabile Internetleitung und so. Das ist alles noch eine große Freude, aber später hoffentlich. Jetzt, bevor wir direkt in den Film eintauchen. Ich habe nämlich auch wirklich Bock, über die ganzen, auch Spoiler-Dinge zu sprechen. Natürlich auch an dieser Stelle noch ein ganz schnelles Dankeschön an all die wunderbaren Leute, die diesen Podcast unterstützen. Ihr könnt das auch tun. Am besten geht das über Steady. Da findet ihr in den Shownotes Links für, da findet ihr bei uns auf der Website die entsprechenden Links für. Ihr könnt den Podcast bei Steady abonnieren. Kostenpflichtig und das Geld hilft hier ein bisschen neue Akustikelemente ins Studio zu holen oder vielleicht nochmal ein längeres WLAN-Kabel zu verlegen und so weiter und so fort. Also vielen Dank an alle, die es tun. Ganz besonderes Dankeschön an Sebastian und Anne, die das sehr, sehr fleißig tun. Und wie gesagt, klickt euch durch, falls ihr Interesse habt, das hier tatkräftig und auch finanziell zu unterstützen.
Give us your money.
Kurzform, ja. Lara, wie sieht's aus? Ich bin sehr, sehr neugierig. Du hast den Film schon im Polygamia-Podcast besprochen und ich hatte leider noch keine Zeit, da reinzuhören. Du sagtest im Vorgespräch, vielleicht sehr gut so, weil jetzt sind alle Fragen frisch. Wie bist du ins Kino gegangen? Wie waren deine Erwartungen an Deadpool 3?
Ja, das war in meiner einwöchigen Sommerurlaubswoche zu Hause bei meiner Familie im Süden, Südosten von Deutschland mit meinem Kollegen Carlos, der ja mit mir zusammen einen Comic-Podcast macht und der überhaupt kein Superhelden-Fan ist und dem ich gefragt habe, ob er mitkommen will und er hat gesagt, und dann saßen wir da und wir haben uns so eine Spätvorstellung um 22.15 Uhr angeguckt, OV ohne Untertitel, weil ich gedacht habe, also das brauchen wir für den Film auf keinen Fall. Ich versuche zu sagen neutral, aber es stimmt nicht so ganz. Also ich glaube, ich hatte nicht so riesen Bock auf diesen Film. Ich wusste, dass ich ihn sehen muss, weil er irgendwie ja jetzt auch das Ding ist, dass Deadpool jetzt zum MCU gehört, weil jetzt alles noch mehr zu Disney gehört. Und ich habe mir jetzt vor diesem Podcast heute auch noch mal die ersten beiden Deadpool-Filme angeguckt, weil ich die seit dem Kino auch nicht mehr gesehen hatte. Und also vielleicht kommt da schon so ein bisschen raus, dass ich diese Filme jetzt nicht so geil finde, dass ich sie 100-mal sehen musste, während ich die meisten anderen MCU-Filme doch öfter gesehen habe. Zumindest einmal mindestens im Kino und dann nochmal zu Hause, wenn sie dann auf Disney Plus kamen. Und Deadpool ist halt generell so eine Figur, die ich schon in den Comics jetzt nicht so aufregend finde. Und in den Filmen war es halt so, ich war auf den ersten damals gespannt, weil das war ja so ein Herzensprojekt von Ryan Reynolds und der wollte unbedingt die Figur nochmal auf die Leinwand bringen, weil sie ja in dem ersten Wolverine-Solo-Film sehr, ja, nicht so gut behandelt und abgefrühstückt wurde und nicht wirklich der Deadpool war, den man kennt. Und ich wollte dann halt gucken, was wird daraus. Die hatten ja dann so diesen Trailer, der dann eigentlich gar kein Trailer wohl war, sondern so ein halbes, wir hauen das jetzt raus und machen da Druck drauf auf 20th Century Fox damals noch. Und fand den ersten dann eigentlich überraschend gut. Also ich bin immer noch kein Fan, also ich war damals kein Fan und bin heute kein Fan von vielen dieser Jokes, weil die mir doch vom Niveau her ein bisschen zu flach sind. Aber ich fand so wie damals Deadpool mit diesem ganzen Superheldenkram umgegangen ist, war das sehr charmant. Ich fand, der hat das trotzdem so gemacht, dass es nicht zu zynisch wurde. Kleiner Seitenhieb an The Boys, deswegen habe ich The Boys nie weitergeguckt, weil mir das zu zynisch und zu negativ war. Deswegen fand ich das bei Deadpool halt auf einer Schiene, wo ich darüber lachen konnte. Ich fand die neu erfundenen Figuren dafür sehr nett. Ich war sofort Fan von Negasonic Teenage Warhead. Und ich mochte, wie sie da dieses Spiel mit den X-Men gemacht haben. Und es war klein, es war nicht besonders großes Budget. Es war natürlich auch alles noch mit CGI-Blut und so. Aber ich hatte meinen Spaß damals. Und dann kam der zweite. Und ich dachte damals schon, wow, ob das nochmal funktioniert. Und vieles hat beim zweiten für mich schon nicht mehr so funktioniert. Aber durch Cable war das halt so, das hatte nochmal eine andere Ebene. Es war dann auch auf einmal nicht mehr nur total lustig und blöd und Dings, sondern mit Cable kam halt auch so eine ernsthafte Figur mit rein und Geschichte mit rein und es ging dann auch in der Hauptstory mehr als um dumme Sprüche und Rache für irgendwelchen Quatsch, sondern es ging halt schon irgendwie auch um was Menschliches und mit Character Building und es hatte auch wirklich einen Plot. Und das fand ich dann relativ gut, auch wenn die Witze immer noch nicht so ganz meins waren. Und jetzt kam halt der dritte und das weiß ich nicht. Ich war nicht so gehypt, aber ich bin halt ein Fan von Wolverine und Logan. Gar nicht so sehr, weil ich die Figur über alles liebe, sondern vor allem, weil ich den durch Hugh Jackman halt sehr gut porträtiert finde. Und der Logan-Film, der dritte Wolverine, ist einer meiner absoluten Lieblings-Superhelden-Filme. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, weil vielleicht passt es ja wie bei Cable auch zusammen. Der eine super ernst und der andere halt überdreht. Und in dem Gefühl bin ich ins Kino gegangen.
Spannend, ja. Ich habe vor fast 10 Jahren, glaube ich, bei den Leuten von Longtake im Podcast ein Gastspiel gemacht zum ersten Deadpool. Dann kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich da, so wie du, wohlwollend da rausgegangen bin, so auch in der Diskussion. Also ich unterschreibe das alles, was du so gesagt hast, so zu den Filmen, so diese Einschätzung, der erste Deadpool, der ja auch, also überleg mal, wann kam der raus? 2016 oder so, glaube ich. Ne? Mm-hmm. Das ist ja, wie gesagt, schon fast 10 Jahre her, 8 Jahre her. Da war alles irgendwie auch noch in so einem anderen Stadium und dann kam da dieser Deadpool von der Seitenlinie irgendwie rein und nimmt sich halt viel heraus, rührt ordentlich mal in diesem ganzen Genre-Ding rum, durchbricht die vierte Wand und ist liebevoll, respektlos gleichzeitig, also das war eine Mischung, die mir auch gut gefallen hat. Man hat gemerkt, da steht niemand über der Sache, sondern da umarmt man das, was man da eben auch veralbern möchte. So mit so einer, wie du sagst, nicht zynisch, mit so einer Liebe irgendwie auch gesprochen. Und es geht mir genauso, also auch jetzt beim dritten Film. Wenn du halt, also die Deadpool-Filme schmeißen grundsätzlich alles an die Wand, was geht. Das ist wirklich, also jede Art von Joke, jede Möglichkeit wird irgendwie genutzt und dadurch, dass die Masse so hoch ist an, wie man es bezeichnen will, an Gagdichte oder an Versuchen von Gags, muss, glaube ich, schon rein statistisch gesehen, wenn nur die Hälfte funktioniert, ist das immer noch verhältnismäßig viel für eine Comedy. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also viel ja. hilft viel bei dieser Art
ja,
von
ja,
Humor. Ja. Und wenn eben die Hälfte nicht zündet, dann hast du aber immer noch relativ viel. Also ich kann mich zum Beispiel jetzt auch erinnern beim dritten Film, ich glaube, ich habe am meisten über die Anspielung auf das Amazon Fire Phone gelacht. Also als dieser Gag aus dem Nichts für mich kam, war, also, oder kam relativ früh, da war ich wirklich so, also, ich weiß, der Gag ist nur für mich gerade, aber okay, so nehme ich. Also ja. wirklich so skurriler, obskurer Kram, der da irgendwie passiert. Und das meine ich halt mit dieser Gagdichte. Also, ne, wenn du eben die Hälfte der Gags oder ein Drittel der Gags vielleicht gar nicht verstehst, weil du nicht 1000 MCU-Filme kennst oder dich mit dem ganzen Kram hinter den Kulissen gar nicht so sehr auskennst und so, dann hast du aber immer noch relativ viel, was du irgendwie auch an Gags mitnehmen kannst. So. Genau, und dann kam bei mir jetzt eben auch noch hinzu, das war jetzt eine sehr besondere Situation, weil eben, wie gesagt, frisch in einer neuen Stadt und auf der Suche auch nach der Kinokultur irgendwie hier. Und ich bin jetzt für den Film auch eine halbe Stunde nach Düsseldorf weitergefahren und habe da halt eben ein Kino gefunden, so mit großer Blockbuster- und OV-Dichte auch so. Das war mir ja auch wichtig so. Und dann war das halt schon irgendwie auch was Besonderes zu sagen, nach diesem Umzug der erste Kinobesuch. Und ich habe das ja eben auch gemerkt, dass der Film, darauf hast du ja, glaube ich, auch angespielt, dass der Film einfach gerade auch so die Kinolandschaft beherrscht. Also ich musste wirklich anfangen, Browser-Tabs zu schließen, um so den Spoilern aus dem Weg zu kommen. Also ja. ein bisschen so ja. wie bei Neo in der Matrix. Also länger hätte ich das auch nicht mehr ausgehalten, quasi den Spoilerkugeln irgendwie auszuweichen. Genau. Und natürlich auch clever gemacht, ne? Also da kriegst du die Leute halt auch schnell ins Kino. Und ich hatte Bock, neue Stadt, neues Kino, so let's go, ne, wie im Film, let's fucking go. Und war dann auch echt sehr motiviert im Kinosessel, hab sehr vieles abgefeiert, bin dann raus aus dem Kino, dachte, ja, okay. So. Ich fühlte mich ähnlich wie nach einem Besuch von McDonald's. So.
Ja.
Ich hab was gegessen so und in dem Moment war es gut. Danach, ja, mal gucken. Ja. Also.
Ja. Um bei dem Fastfood-Vergleich zu bleiben, ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eine 20er-Packung Chicken McNuggets zu viel gegessen habe.
Sag ich ja, McDonald's. Also.
Ich kann ja bei McDonald's so essen, dass so ein Menü, Burger, Fritten, Cola, dann ist es okay, aber dann habe ich nochmal eine 20er Packung Chicken McNuggets dazu bestellt und jetzt geht's mir nicht mehr gut. So ungefähr war das, weil ich fand, für mich war das auf die Länge des Films dann doch einfach zu viel. Okay, ich weiß noch, dass ich die ersten 20 Minuten habe ich auch, da zündeten die Gags auch noch alle relativ gut, aber am Ende habe ich mich irgendwie nicht mehr so gut gefühlt. Also jetzt metaphorisch gesprochen, mir ging es danach nicht schlecht, ne? Aber
ich glaube, das sagt gerade eine Menge über unseren Fastfood-Konsum aus. Ich schaffe es selten, aus so einem Laden rauszugehen und zu sagen, das war genau die richtige Menge und Portion, mir geht es hervorragend. Aber okay, wir wollen nicht über Essen sprechen, aber gut, dass du das sagst, weil es gab auch in dem Film wirklich diesen einen Moment, da dreht sich Deadpool zur Kamera um und sagt sowas im Sinne von, wir sind schon im Finale, versprochen.
Ja, ja.
Und ich habe das richtig gefühlt in dem Moment, weil es war wirklich so der Punkt, wo, wenn der das nicht gesagt hätte, hätte ich echt auf die Uhr geguckt, hätte gesagt, ja, jetzt können wir auch langsam mal so ein bisschen zum Ende kommen, weil so knapp an der Grenze fand ich es halt auch. So ein bisschen, bisschen, ja, nach hinten raus dann vielleicht doch auch ein bisschen viel oder zwischendurch so ein paar Längen. Ja. Lass uns mal gern ein bisschen konkreter über den Film sprechen und vor allen Dingen auch nochmal über den Plot, über die Geschichte vielleicht erstmal die nochmal in Erinnerung rufen. Ja. Mal ganz blöd gefragt, was passiert bei Deadpool und Wolverine?
Naja, es ist ja so, dass Deadpool ist ja ausgestiegen aus dem Super Beings Business und macht nur noch Gebrauchtwagenverkauf, weil er eine Beziehungskrise mit seiner großen Liebe Vanessa hatte und dann kommt halt Marvel MCU und macht Marvel MCU Dinge. Ne? Also es ist quasi, die versuchen den auf der inhaltlichen Ebene hineinzubringen wie es auf der Meta-Ebene ist, weil der Film, also Deadpool ist ja Meta, ne? Und da kommt halt diese Multiversumsagentur, ist ja scheißegal, für alle Leute, die es nicht interessiert, muss ich auch nicht sagen, was da jetzt der Hintergedanke ist, und holt ihn aus seinem bürgerlichen Leben und sagt so, ja, dein Universum stirbt, weil es gibt da, für jedes Universum gibt's ein Anker. Ein Lebewesen, das ist ein Anker. Dieses Lebewesen hält das Universum am Laufen. Und der Anker in deinem Universum, der ist tot. Und es stellt sich raus, es ist halt Wolverine, der in Logan ja am Ende stirbt. Also ich hoffe, das ist jetzt kein so riesengroßer Spoiler, weil Logan ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und Deadpool wird da rausgezogen aus seinem Universum, weil gesagt wird, ja, dein Universum stirbt, aber du bist wichtig genug, dass wir dich brauchen. Und Deadpool will das nicht zulassen und sagt, naja, dann hole ich ein neues Ankerlebewesen und suche mir einen Wolverine aus einem anderen Multiversumsstrang und findet einen, aber der hat keinen Bock drauf, aber irgendwie kann er ihn dann doch überreden und zusammen versuchen sie das Universum von diesem Deadpool am Leben zu halten. Das ist das, was dort auf der obersten Plotlinie passiert. Auf der nächstniedrigeren Plotlinie passieren eigentlich nur Cameos und Anspielungen und Referenzen. Eigentlich ist es nur ein Referenzenfilm. Und dann gibt's ja noch die Meta-Meta-Ebene, über die wir wahrscheinlich dann auch nochmal reden. Und das ist dann, was bedeutet das jetzt für das MCU? Und welche Bedeutung hat die Figur Deadpool und der Film Deadpool für das MCU? Und das wird natürlich auch im Film thematisiert.
Ja, und wie Disney jetzt Hugh Jackman unter Vertrag hat, bis er 90 ist.
Ja, genau.
Und so. Ja, ich musste gerade noch mal drüber nachdenken, weil du hast ja vollkommen recht. Deadpool wird da irgendwie rausgezogen von der Disney-Agentur und gesagt so, weil es kommt ja noch hinzu, dass Deadpool eigentlich ins MCU will. Also, ja. Und nochmal eine Rolle rückwärts, weil ich habe den zweiten Deadpool kurz vorher nochmal in dieser Once Upon a Deadpool-Version geguckt.
Aha.
Das war ja diese Version des zweiten Films, die irgendwie ein halbes Jahr später rauskam, mit dem Versuch, Deadpool, der ist im Amerikanischen ist er halt R-rated, also ich glaube irgendwie ab 17 oder 18 so. Und dann haben sie da halt dieses PG-13 draus gemacht. Also eine ab 12-Variante.
Stimmt, ich erinnere mich.
Eine andere Schnittfassung und die Rahmen, also es gibt eine neue Rahmenhandlung, dass Deadpool dem einen Schauspieler aus da, irgendein Kultfilm da in den USA, ich kenne den eigentlich gar nicht, egal, er liest halt diese Geschichte des zweiten Filmes als Märchenvariante vor und entschärft und bla bla bla. Ich habe das Ding vorher gesehen, vielleicht 2 Wochen vorher, und hatte große Schwierigkeiten, dem dritten Deadpool zu folgen, weil doch eigentlich seine Freundin am Ende des zweiten Teil irgendwie gestorben ist. Und also ich hatte schon Schwierigkeiten, obwohl ich eine Variante von Deadpool 2 vorher gesehen habe, die Brücke zum dritten zu schlagen und auch zu verstehen, was da am Anfang im dritten passiert. Weil er hat da irgendwie noch so ein Device von Cable, glaube ich, am Handgelenk und konnte damit irgendwie, glaube ich, in der Zeit hin und her reisen.
Genau.
Und irgendwie landet er aber vor Happy Hogan als sozusagen Bewerbungsgespräch bei den Avengers. Und ihm wird da gesagt, in der normalen, in der 616er Timeline bewirbt er sich bei den Avengers und ihm wird gesagt, nope, du bist nicht Avenger-tauglich. Und dann sehen wir ja den anderen Deadpool, glaube ich. Also ich fand dieses Setup sehr kompliziert und eigentlich irgendwie auch ein bisschen zu viel. Also da gehen schon die Probleme los, wahrscheinlich weil man John Favreau als Cameo, als Happy Hogan verfügbar war, sagt man, alles klar, wir quetschen da noch irgendwas mit rein, was es für mich im Plot irgendwie noch komplizierter gemacht hat. Aber darum geht's eben auch. Deadpool will eigentlich zu den Avengers und es wird ihm untersagt und dann kommt aber diese TVA-Agentur und sagt, hey, dein Universum stirbt, weil Logan gestorben ist. Wir können dich aber rausziehen, rüber ins andere Universum retten und da kannst du bei den Avengers mitmachen, ist doch cool. Und Deadpool sagt, nee, ich will meine Leute aber nicht verlieren. Ich scheiß auf die Avengers und auf das, was ihr mir anbietet. Ich zapp mich hier durch die Multiversen und such mir einfach einen neuen Logan, der dann mein Universum retten soll. Und dann wird es irgendwie noch komplizierter, dass die beiden dann auf einmal unterwegs sind. Und ich habe durchaus Schwierigkeiten, dem Film im Plot zu folgen, was ich im Kinosaal nicht so sehr hatte, Denn sehr viele shiny Objects und shiny pretty faces sind in mein Gesicht gewedelt worden, bei denen ich gesagt habe, kenne ich, weiß ich. So.
Ja.
Aber ja, kompliziert ist es.
Entweder ist es sehr kompliziert oder es ist sehr einfach, weil einfach, weil es eh egal ist. Weil,
Klar.
Ne, also weil das da am Ende wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielen wird.
Und ich hatte auch wirklich so Szenenmomente, da werden wir nachher nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wo ich gemerkt habe, okay, da opfert sich der Film auch gerade für diesen Moment, weil nichts macht hier Sinn und sobald ich anfange, nach Sinn zu suchen und Dinge zu verknüpfen, tut mein Kopf weh. Also lass ich's lieber und guck mir mal an, was sie jetzt hier machen und vorhaben. Und wie du sagst, so, was das nachher fürs große Ganze ist, alles erstmal egal. Das ist wirklich so ein Film, so im Moment der ne, so Surf-Metapher. So, wenn die Welle kommt, nehme ich sie und danach überlege ich erst, was da gerade passiert ist. Ich wollte ganz gerne noch ganz kurz ein paar Namen tatsächlich auch erwähnen.
Mhm.
Bevor wir dann nachher auch nochmal über die Cameos gesondert sprechen. Wir haben nämlich Sean Levy in dem Regieposten, der zusammen mit Ryan Reynolds auch das Drehbuch geschrieben hat. Dann sind da noch drei weitere Namen. Rhett Reese, Paul Wernick und Zeb Wells. Alle irgendwie aus dem Deadpool-MCU-Kontext so ein bisschen unterwegs. Finde ich aber bezeichnend, dass irgendwie fünf Leute das Drehbuch geschrieben haben.
Das geht, glaube ich, bei keinem Marvel-Film mehr ohne. Ich glaube, du musst jetzt immer
Welcome to the MCU.
Du brauchst immer einen, der das große Ding hat, dann einer für die kleinen Sachen und einen für die Vermittlerposition dazwischen vielleicht oder so.
Also ketzerisch würde ich auch sagen, es gibt Momente, da merkt man das auch. So, da ist wahrscheinlich derjenige für den Part zuständig und der für den. Und ich meine, ist halt auch relativ besonders. Ryan Reynolds hat ja eh eine recht besondere Stellung in diesem Deadpool-Kontext, was du ja schon erwähnt hast, Herzensprojekt, damals so dieses angebliche Leak eines von Testaufnahmen, wo auch alle gesagt haben, so, ja, gut, kann man auch selber leaken. Aber so dieses Ryan Reynolds ist halt sehr tief verankert in diesem Franchise, so tief, dass er viel zu sagen hat. Und das ist ja auch so ein bisschen unüblich, ne? Also welche MCU-Schauspielenden produzieren mit und schreiben mit und picken vielleicht noch den Regisseur mit. Also er ist da schon auch eine sehr herausragende Persönlichkeit, um es mal so zu formulieren, bei der eben auch Teil dieser Metafrage war, bleibt das so? Kommt jetzt Disney und schneidet da Dinge ab und glättet und das Disney-Komitee übernimmt oder kann Ryan Reynolds weiterhin sich auch so einbringen in diesen Film, in der Figur, in diesem Franchise? Und da werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Im Cast Ryan Reynolds, wie schon erwähnt, als Deadpool und verschiedene Varianten. Hugh Jackman als Logan, Emma Corrin als Cassandra Nova, Matthew McFadden als Mr. Paradox. So die wichtigsten, würde ich jetzt mal sagen. Und dann also die Deadpool-Crew, Morena Baccarin als Vanessa, Rob Delaney als Peter, Leslie Uggams als Blind L, Karen Soney als Tupinda, Brianna Hildebrand als Negasonic Teenage Warhead, Shigeo Kutsuna als Yukio, Stephen Kepichik als Colossus und Randall Reeder als Buck, der, wie versprochen im zweiten Teil, no speaking lines for you. Also so, ne, diese ganzen Nebenfiguren, die ich wirklich auch ein bisschen sehr
nebenfigurig.
Sehr nebenbei stehen, um es mal so zu nennen. Schade manchmal, aber hey, da muss Platz sein für Cameos. Aber ja, lass uns vielleicht über die Leute und über die Figuren auch in den Film springen. So, was fällt dir vielleicht so als erstes ein? Was ist so dein erster Eindruck auch vom Cast und auch von diesem Film?
Ja, also ich finde, das hast du gerade schon so angedeutet. Ich finde, es ist halt noch mehr die große Ryan Reynolds Show geworden, weil er sich ja mindestens zweimal auch spielt und wahrscheinlich noch ein paar öfter, aber die dann hinter irgendwelchen Masken sind. Aber ich finde es halt in dem Sinne, fand ich es ein bisschen schade, dass tatsächlich die Deadpool-Crew aus den anderen Filmen, die ja einem wie bei jedem Film auch so ein bisschen immer mehr ans Herz gewachsen ist, dass die halt wirklich in der Regel, also ich weiß nicht, wie viele Sätze die überhaupt haben, vielleicht jede Person einen Und das ist, fand ich total schwach, weil das ja, weil einerseits sagt er ja, er will diese Leute retten, das ist sein Universum, sind diese Leute und man kriegt sie überhaupt nicht mit. Sie kommen gar nicht mehr so vor und in den ersten beiden, da hat man halt gemerkt, okay, die haben halt auch gemerkt, dass zum Beispiel Negasonic Teenage Warhead den Leuten gut gefallen hat, die müssen wir nochmal mit reinnehmen und die kriegt dann auch nochmal ein bisschen mehr zu tun, als nur da zu sein. Und ich finde es halt schade, dass man darauf nicht aufbaut, um halt tatsächlich auch diese ganzen emotionalen Momente, die dann doch wieder drinstecken und auf die er zumindest proklamiert, Deadpool, dass er da eine Verbindung hat, dass da irgendwie, das ist in dem Fall dann überhaupt nicht glaubwürdig, weil es anscheinend, also es, man merkt das gar nicht, man sieht es, man muss das einfach so hinnehmen. Und das ist, finde ich, bei egal was von einem Film, wenn mir irgendwas gesagt wird und ich muss es dann einfach glauben, aber es wird mir nicht gezeigt, gesagt, sondern es wird einfach proklamiert, es ist für mich immer eine Schwäche gewesen. Und so ist es hier halt auch. Und ich fand halt, dass diese Dynamik zwischen Deadpool und Logan, die hat Highlights, aber sie ist jetzt auch zum Beispiel nicht so krass anders als im zweiten Teil mit Cable gewesen. Weil sie den Wolverine so geschrieben haben, wie sie ihn dafür geschrieben haben. Weil das ist, muss man jetzt, kann man ja jetzt auch schon sagen, ist jetzt nicht so der Riesenspoiler, es ist ein kleiner Spoiler, aber wir haben ja auch gesagt, wir spoilern. Es ist halt nicht irgendein Wolverine, sondern es ist der eine Wolverine, der anders als alle anderen Wolverines in allen anderen Universen kein Held ist in dem Sinne, sondern der hat sein Universum quasi enttäuscht. Und er ist eigentlich am Ende und alle anderen X-Men sind wegen ihm gestorben und so weiter. Und
The worst Wolverine, ist, sagen sie auch, glaube ich, irgendwie, ne?
Genau, so,
Der the schlimmste, worst Wolverine, ja.
Der schlechteste, der schlimmste und alle hassen ihn. Und das ist halt dann so ein bisschen zu ähnlich auch an Cable, weil sie halt beide dann so dark and gritty und wenig sagen sind. Also sie reden wenig, sie haben auf nichts Bock. Sie sind so ein bisschen auch rücksichtslos und so. Der Unterschied ist halt, dass Wolverine halt ein bisschen anders damit umgeht. Eher so in den depressiven Suizidalen, aber dann halt auch schon oft in diesen Wutmodus geht. Und ich finde halt, die Kabbeleien zwischen Cable und Deadpool waren halt auch schon sehr ähnlich. Also auf der Dialogebene hat sich das alles ein bisschen zu sehr für mich geähnelt und dadurch fehlte für mich dieser Neuwertigkeitsfaktor in dieser Konstellation, wo wir halt im zweiten Teil auch noch mit der X-Force nochmal andere Leute hatten, die da auch nochmal so ein bisschen die Bälle sich zuwerfen konnten. Konzentriert sich halt jetzt wirklich auch auf die namengebenden zwei Figuren und da wurde mir dann einfach auch auf lange Sicht ein bisschen zu wenig gemacht und stattdessen zu viel auf die beiden müssen sich jetzt für die Fans möglichst oft irgendwie gegenseitig die Ärsche aufreißen. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass das weniger davon und mehr Zwischenmenschliches zwischen den beiden ist, weil der Film sich ja am Ende auch wieder nicht dafür entscheiden kann, nur Parodie zu sein. Das ist auch okay, es muss nicht so sein, aber er tut so, für 80% dieser 2 Stunden tut er so, als wäre er eine Parodie und für die restlichen 20 will er dann doch wieder ein ernsthafter Film sein und die Rechnung geht für mich dann irgendwie nicht auf, weil dann für diesen anderen 20% fehlt mir dann irgendwie der Boden. Und gerade wenn wir dann auch über die Antagonistin mit Cassandra Nova sprechen und natürlich Mr. Paradox auch ein Antagonist, aber es ist schon eher Cassandra Nova, die da so in den Zentrum gestellt wird am Ende, die ist halt, die hat mir sehr gut gefallen, aber auch da fehlte mir dann so, das ist aber, also da macht der Deadpool-Film das falsch, was er allen anderen auch vorwirft und was alle anderen MCU-Filme vorher auch schon gemacht haben, es verschenkt diese Antagonistin zu sehr. Ich fand es total schade, wie damit umgegangen wurde, weil mir das alles viel zu schnell ging, viel zu oberflächlich blieb. Und für eine Parodie wäre das in Ordnung gewesen, aber für den Film, der dann doch mehr sein möchte, war mir das dann zu wenig. Und auch ist auch dann so ein Grund, warum ich am Ende aus dem Film mit so einem Okay rausging, neben diesem Overkill-Faktor. Ich weiß nicht, wie es bei dir so.
Also erstmal finde ich deine Beobachtung ganz wunderbar, dass so diese alte Deadpool-Crew so so wenig zum Zug kommt. Also in mir hat's gerade gearbeitet. So, wir haben immer dieses Foto. Also wir haben am Anfang diese eine Szene, diese Überraschungsparty irgendwie da mit Geburtstag oder was das war. Wade Wilson wird von seiner ganzen Clique irgendwie überrascht, Happy Birthday, was auch immer, und dann kriegt auf dieser Party eigentlich jede dieser Figuren, wie du sagst, teilweise echt so einen Satz. Ja, so, ah, hier, Dupinda ist der Fahrer gewesen und er erzählt irgendwie eine Anekdote und okay, alles klar. Und so connected Wade mit all seinen FreundInnen irgendwie, so ganz kurz und minimal, und am Ende hat er dann dieses Foto, was auch immer so MacGuffin-mäßig, also all diese Crew wird auf dieses Foto reduziert, was er im Laufe des Filmes immer wieder durch die Gegend schwenkt und sagt, dieses, also die Leute auf diesem Foto, aber eigentlich auch dieses Foto ist mein Antrieb. So, und das, wie du sagst, das ist halt irgendwie innerhalb dieses Films super wenig. So, und ich habe den zweiten Teil erst vor kurzem geguckt und hatte das noch so im Hinterkopf, aber auch das ist zu wenig, ne? Also, auch wenn man sagen kann, naja, das ist der dritte Teil und wir haben ja schon zwei Filme teilweise mit diesen Leuten irgendwie gehabt und mit der Wahlfamilie, ne? Auch da wieder dieses Motiv.
Ja.
Die Familie, die man sich aussucht, so wie bei den Guardians und so. Aber diese Saat geht für mich hier in diesem Film auch nicht wirklich auf. Weil das, wie du sagst, zu wenig ist, und dann fällen mir auch wieder so Sachen ein, ja, die kriegen ja auch noch nicht mal irgendwie ihre Anteile im Showdown, ne? Also, dass die aus irgendeinem Portal rauskommen und sagen, Deadpool, wir stehen an deiner Seite, so, das ist denn den Cameos irgendwie überlassen, wo ich jetzt auch drüber nachdenke und mir auch irgendwie, ja, verschenktes Potenzial, ne? Also, die sind erzählerisch wirklich ein Anstoß, ein MacGuffin, also wirklich auf das Nötigste runter reduziert, und wie du sagst, danach schwenkt der Film in was völlig anderes. Und verständlich, dass diese Buddy-Comedy-Geschichte Deadpool Wolverine halt auch, die ist titelgebend und die trägt diesen Film so.
Ja, ja.
Aber das nimmt schon echt auch Überhand. Also gerade auch in den Credits oder auch so dazwischen gibt es im Moment, in den Credits gibt es ja dann so das Making-of aus den X-Men-Filmen, wo ich mir, ich saß da in den Credits und dachte, ich habe doch gerade einen Deadpool-Film gesehen, oder? Warum sehe ich jetzt das Making-of vom ersten X-Men-Film, was immer wieder Hugh Jackman als Wolverine so in den Vordergrund holt? Ich habe doch gerade jetzt eigentlich keinen Wolverine-Film. Also ja, im Titel schon, aber das hat mich irgendwie auch irritiert, auch zwischendurch. Das hatte ich das Gefühl, dass der Raum für Wolverine, für Logan und Hugh Jackman, der halt immer noch fantastisch besetzt ist, auch hier ganz toll bei der Sache ist, und ja, er hat endlich das Kostüm, ne, so Malibu Stacy hat endlich den Hut auf, so okay, ja. das, also, sind für mich auch absolute Highlights, ne, so, und wie du sagst, auch diese Posen, die er da irgendwie macht, und auch diese Variante von Wolverine, die halt so ein bisschen wütender und so ein bisschen roher auch irgendwie ist, alles fein, aber zwischendurch irgendwie, also überschattet das irgendwie auch den Rest des Filmes. Ich glaube, da war man ein bisschen zu verliebt in der Möglichkeit, das endlich abfeuern zu können, und vielleicht auch mit diesem, wer weiß, ob wir es überhaupt jemals nochmal wieder dürfen, ne? So, wir spielen jetzt mit den Actionfiguren so lange, wie man uns lässt, und holen das meiste irgendwie raus. Fand ich irgendwie dann auch so im Nachhinein ein bisschen schade, dass das teilweise auch Deadpool in seinem eigenen Film so ein bisschen an den Rand stellt.
Ja.
So. Ja. Und dann auch da wieder, ja, jetzt haben wir auch das Problem, dass wir ja eigentlich einen komplett neuen Logan-Wolverine hier haben. Deadpool macht das ja auch am Anfang direkt auf, ne? Deadpool am Grab von Wolverine. Also der Film beginnt ja irgendwie auch damit und springt dann nochmal ein bisschen zurück. Aber es ist ja wirklich so dieses, Deadpool will seinen Logan aus der Erde rausholen, damit sein Anchor-Being in seinem Universum noch da ist, so, ne, damit das Universum nicht aufhört. Und dabei stellt er fest, also er sagt es ja dann auch wieder auf der Metaebene so, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, tun wir jetzt dem Logan-Film damit nicht irgendwie Unrecht, wenn wir hier jetzt Logan irgendwie aus dem Grab holen und ihn jetzt hier verwursten? Und die Antwort ist, nein, tun wir nicht, denn das funktioniert gar nicht, und ich muss hier durch die Universum springen, bis ich einen Wolverine gefunden habe, der für mich hier funktioniert. So. Das macht es für mich dann irgendwie auch schwierig, weil was bringen mir denn die ganzen Rückblenden der Making-ofs aus den anderen X-Men-Filmen, wenn das überhaupt nichts mit dem Wolverine zu tun hat, den wir jetzt hier gerade sehen? Also eigentlich ist das ja ein krasser Bruch mit der Figur. Und das hat mich auch so ein bisschen, Es ist ein großer Abgesang auf alles, was Fox mit X-Men und Wolverine gemacht hat und eben auch anderen Figuren gemacht hat und versucht hat. Und das sehe ich und da gehe ich auch mit und das ist irgendwie fein, aber trotzdem auch merkwürdig platziert.
Ja. Also
musste
ich meine,
das
wenn man
hier sein? Musste das bei Deadpool sein? Musste
ja,
das in einem
genau
Film alles
das,
passieren?
Da kommen wir gleich später nochmal drauf, wenn es um eine etwas größere Cameo-Rolle geht, die ja eigentlich schon kein Cameo mehr ist. Ne? Cameos sind ja eigentlich immer nur kurze Auftritte, aber da der Film ja zu 90% nur aus Gastrollen besteht, aber was ich nur sagen will, wir sind jetzt schon direkt so in diesen ganzen ernsthafteren Sachen reingesprungen, aber ich meine, man kann den Film auch einfach als Komödie gucken. Das kann man machen. Das ist okay. Ich finde halt, wenn man ihn nur als Komödie gucken will, muss man A, schon ein ziemlich großer Comic- und MCU- oder SuperheldInnen-Fan, Filmfan sein, weil man sonst ganz viele Anspielungen auch einfach nicht versteht. Und B, man muss halt auch gleichzeitig auf der anderen Seite überhaupt kein Interesse an solchen logischen Zusammenverknüpfungen von diesen ganzen Sachen haben. Also, das ist eigentlich kontraproduktiv. Weil wie viele SuperheldInnen-Nerds kennst du, die denen dann gleichzeitig alles andere egal ist? So. Also da gibt's sicherlich, das sind vor allem Leute, die nur Deadpool gut finden, zum Beispiel. Aber das sind natürlich nicht die Massen. Und deswegen frage ich mich dann so ein bisschen, für wen ist dieser Film jetzt eigentlich gemacht worden? Ist für mich so ein bisschen die Frage. Ist es der Film für die Deadpool-Fans? Ist es der Film für MCU-Film-Fans? Ist es der Film für Leute, die generell eigentlich keinen Bock mehr auf Superhelden haben und jetzt die Dekonstruktion sehen wollen? Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, wer das ist, die Zielgruppe ist. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Zielgruppe alle ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Und dadurch funktioniert da für mich halt auch wieder nicht.
Ja, ja. Das plus halt noch die Fans der X-Men-Filme plus die Fans
genau.
Von Blade, der irgendwie vor 20 Jahren und
genau.
Also
ja. SuperheldInnen-Fans aller Generationen so. Und das, der will die alle vereinen und dafür ist dann diese super bräsige Kindergarten-Teenager-Humor-Ebene halt für mich funktioniert dann auf 2 Stunden halt auch einfach nicht. Also, wenn ich mir halt zum dritten Mal angucke, wie Deadpool und Wolverine sich erst gegenseitig die Körper zersäbeln, und dann wieder mit 20 anderen Leuten das machen, sei es erstmal irgendwelche TVA-Goons, dann sind es halt irgendwelche anderen Leute von Cassandra Nova und dann sind es am Ende nochmal 1000 andere Deadpools. Das ist irgendwann, läuft sich das auch tot, weißt du? Also, und dann ist es halt auch nicht der Film, der die alle zusammenbringt und versöhnt miteinander. Es ist aber auch keine Abrechnung damit. Also irgendwo findet der Film für mich nicht diesen Punkt, wo er gerne landen würde.
Ja, ich glaube, vielleicht nehmen wir da schon vom Ende, vom Fazit auch ein bisschen was weg. Ich glaube, der Film ist der richtige Film für die richtige Zeit. Also das ist genau richtig für jetzt gerade, aber der hat eine unglaublich kurze Halbwertszeit. Anders als andere Filme, die so auch im Genre, im Moment so explodieren und dann aber auch, ich nenne jetzt mal sowas wie Endgame, der auch irgendwie 5 Jahre später noch so die Lichtgestalt in diesem Genre ist oder sowas wie der Logan-Film, der auch, ich glaube, 7 Jahre später halt immer noch da oben steht. Und Deadpool und Wolverine ist, glaube ich, so einer, über den wir jetzt im Sommer 2024 so wirklich, also der jetzt gerade explodiert. Aber in einem Jahr werden wir alle zurückblicken und sagen, ah ja, stimmt, den gab es ja auch noch irgendwann mal. So. Also der wird, glaube ich, nicht lange diesen Status irgendwie behalten können, weil eben die Substanz dahinter fehlt. Und das ist so ein bisschen auch meine Theorie mit ich glaube, der Film ist mit sehr heißer Nadel gestrickt worden. Ich glaube, alle, die, also was ich so rausgehört habe, war, man hat schon lange an einem dritten Deadpool irgendwie gearbeitet und hatte verschiedene Varianten und wollte hier und da hin. Und dann kam der Anruf von Hugh Jackman, der gesagt hat, ich will dabei sein. Ich mach's nochmal. Ich mach nochmal den Wolverine und ich, also irgendwie auch über Ryan Reynolds, so dieses,
ja, natürlich,
wahrscheinlich auch jedes Jahr irgendwie zur gleichen Jahreszeit angefragt, Mensch, Hugh, willst du nicht? Und er sagt, nein, nein, nein. Irgendwann hat er gesagt, ich bin dabei. Und ich glaube, als dieser Anruf kam, haben sie in Rekordzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben Verträge aufgesetzt und haben Drehbuch geschrieben und haben Sets gebaut, so nach dem Motto, bitte, 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 lass Hugh Jackman nicht morgen aufwachen und sagen, ich mach's doch nicht. Ja, anders überlegt, reingelegt, doch nicht. Also so dieses, die Chance, dieser süße Nektar, den hat man schon geschmeckt und hat gesagt, wir müssen jetzt alles in Und dann kommen halt solche Geschichten, wo man sagt so, ja, kann das sein, dass irgendwie Deadpools Crew noch nicht mal irgendwie so Nebencharakter irgendwie ist? Wie kann es sein, dass der Film eigentlich von hinten nach vorne und von links nach rechts geschrieben wurde und eigentlich so nichts Sinn ergibt, außer immer aus den Momenten heraus? Plus wahrscheinlich auch diese ganzen Cameos, wo man auch gesagt hat so, sobald der Telefonhörer wieder abgelegt wurde und man Ja gesagt hat, so sofort irgendwie die TVA-Schar an Disney-Anwälten kommt schon an der Tür bei Wesley Snipes und sagt, hier nur noch unterschreiben, so, damit du Ja nicht mehr abspringen kannst.
Ja. Und ich glaube auch, dass dazu kommt, dass die Leute, die dieses Drehbuch geschrieben hatten, hatten alle so coole Ideen für einzelne Szenen. Ja. Und dann wurde, hinterher wurde dann der überspannende Plot daraus gebaut.
Dann hat man noch ChatGPT irgendwie angeworfen, hat gesagt, so, mach mal aus den 10 Szenen.
Wirkt auf jeden Fall so, ja.
Hau da mal irgendwie noch einen roten Faden durch, so ungefähr. Und dann kam halt irgendwas mit MacGuffin oder so. Ja, lass uns vielleicht auch über die Cameos dann nochmal mehr sprechen, so. Das ist ja auch wie du sagst, so. Wir kritisieren viel und wir sind irgendwie so sehr auf der Charakterebene und irgendwie auch auf der Erzählungsebene. Eine große treibende Kraft in diesem Film sind wirklich die Cameos, sind die Anspielungen, sind die Momente, sind die Gesichter, die wir in diesem Film zu Gesicht bekommen, in Rollen, in wiederauferlebten Rollen oder in völlig neuen Rollen. Also da ist mir auch die Kinnlade im Kinosessel runtergefallen und da habe ich auch innerlich applaudiert. Und vielleicht können wir da einfach mal so ein kleines bisschen irgendwie durchgehen. Wir hatten es schon erwähnt. Ich fand es irgendwie putzig, als eben Happy Hogan da auftaucht gleich am Anfang. Da war ich gleich so, okay, völlig unerwartet, weil ich da eben noch nichts vorher von gehört hatte. Ein paar Sachen waren mir durchaus bekannt. Aber das war so, okay, nett. So, auch da so, wie du sagst, so eine für sich stehende, so ein Sketch. Weißt du, so ein Saturday Night Live Sketch, bei dem man gefragt hat, kommt er hinten hin, kommt er vorne hin, ist das der Abspann? Wir gucken mal, so.
Ja, genau. Aber ja, das war auf jeden Fall nice. Ich wusste tatsächlich von keinem einzigen Cameo vorher, von keinem einzigen. Ich habe mich so selber gut geschützt und ich mag ja Favreau in der Happy Hogan Rolle schon ganz gern, schon immer, weil er irgendwie dem Ganzen nochmal mehr so ein geerdetes Herz gibt. Er ist nicht die emotionale Ankerverbindung für die Superhelden, die immer sofort mit irgendwelcher romantischer Beziehung oder mit wirklichem Vater, Mutter, Tochter, Tante May irgendwas ist, sondern der ist einfach auch da und der bedeutet den Leuten, die er kennt, schon auch irgendwas und er gibt sein Bestes, so. Und er hat aber halt auch irgendwie ein bisschen mehr Charakter als die meisten anderen. Also ich meine, einer aus der Crew kommt ja am Ende, kriegt ja nochmal so einen kleinen, im Showdown nochmal so eine kleine Szene, Peter. Und der ich habe das Gefühl, so die wollten Peter als den Happy Hogan für Deadpool damit etablieren, so. Aber das war halt so ham-fisted, das war so mit dem Zaunpfahl. Und am Anfang hat es halt für mich mit Happy Hogan, das war schon ganz nett. Ich glaube, der größte Lacher als Cameo war tatsächlich Chris Evans.
Also für mich war das holy shit. Das war wirklich krass und auch wirklich, also da habe ich echt, ich habe den Film innerhalb der ersten Woche geguckt. Ich glaube, irgendwie so den also vor Premiere, glaube ich, immer so mittwochs, den zweiten Mittwoch oder so habe ich ihn gesehen. Ne? Also, und eben auch so mit dem Gefühl, ey, wenn ich mich jetzt nicht langsam beeile, dann habe ich übermorgen im Hollywood Reporter einfach schon alle Cameos irgendwie gespoilert. So. Und davon wusste ich halt auch gar nichts. Also diese Happy Hogan-Geschichte, um das dann abzuschließen, so, ist, glaube ich, auch. Also da macht der Film, das macht er auch sehr bewusst, so, das ist so gleich mit dem Fuß durch die Tür, so, damit es auch jeder rafft, wir sind im MCU, hier ist irgendwie Captain America's Schild und hier ist irgendwie Tony Stark hat ein Herz und all diese Objekte, die wir aus den anderen Filmen kennen und Deadpool sagt ja auch, ich will ein Avenger werden, so diese, was man vorher so ein bisschen als Gag und Anspielung der Metaebene ist jetzt so wirklich Plot. Du bist jetzt im selben Plot, also im selben Universum wie die Avengers und da holst du ja auch nochmal einen Haufen Publikum ab, was vielleicht den Part vorher sich nicht irgendwie zusammengereimt hat und eben nicht irgendwie weiß, dass Disney, Fox und bla bla bla, sondern einfach ins Kino geht, hatte ich auch irgendwie vor ein paar Wochen bei dem Planet der Affen-Film halt irgendwie so ein Dude, der irgendwie, glaube ich, seiner Tochter erklären wollte, dass in einem Deadpool-Trailer, dass es ja wohl Spider-Man wäre. Ja, und die Leute gibt's halt, ne? Also, die
ja, ja, aber auch das nicht ist ja auch das, nein, ich lache deswegen, weil das so ein klassischer Move ist, der auch in den Deadpool-Comics immer wieder auftaucht, gerade wenn es ein Deadpool-Spider-Man-Crossover ist. Das sind nämlich die meisten Team, das Team-Up, was früher auch am häufigsten passiert ist, dass alle Leute immer gedacht haben, er ist Spider-Man.
Es gibt irgendwie dieses grandiose Celine Dion-Video, wo Deadpool irgendwie auftaucht und sie beschimpft ihn auch irgendwie als Spider-Man. Aber ja, also, ne, also ich musste nur so dran denken, so, ja klar, nicht jeder hat hier irgendwie die Wikipedia studiert und so wie du auch irgendwie den Comic-Background oder so, sondern viele Leute gehen ins Kino und wissen nicht, dass Superman und Spider-Man irgendwie andere Filmstudios sind, sondern die gucken die Filme halt, wie sie irgendwie rauskommen. Und die holst du mit der Szene und mit Happy Hogan vielleicht auch noch irgendwie ab. Weil Iron Man, und da haben sie den Typen irgendwie auch rumlaufen sehen, so, und das wird ja eben
auch sehr offensiv. Ja, auch bei Spider-Man war er ja auch noch dabei und so, also, das ist ein bekanntes Gesicht.
Genau, so, und dann greifen sie das halt eben auf, und dann wird's schon auch obskurer, weil diese Chris Evans-Geschichte, also da war ich ja schockiert, ne, weil wir hatten jetzt diese Ankündigung, dass Robert Downey Jr. zurück im MCU Dr. Doom ist, auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel, aber so diese, ich sag mal, dieses laute Spekulieren, ja, so von wegen, holt Marvel eben Chris Evans und Robert Downey Jr. zurück, kommen Iron Man und Captain America zurück, damit das MCU endlich wieder rund läuft, damit die Kinokasse wieder klingelt, weil die Filme so enttäuschend waren, bla 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 bla. Und dann tauchte auf einmal dieser Chris Evans auf, und ich habe es auch schon erkannt am Kostüm, so, ich habe die vier da an der Seite durchblitzen sehen und habe es halt noch mehr abgefeiert, so, weil auch da so, also als jemand, der auch viel da drin ist in diesen Filmuniversen und Genres, so das holt, also genauso wie dieser blöde Gag mit dem Amazon-Telefon, holt mich das halt komplett ab. So. Dieses Chris Evans ist zurück im MCU, aber er nimmt halt die obskure Rolle von Johnny Storm aus den alten Fantastic Four-Filmen, die auch irgendwie 20 Jahre alt sind oder so, glaube ich. Super Gag, super gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass Evans sichtbaren Spaß in der Rolle hatte. Auch bemüht war, nicht an Captain America zu erinnern. So,
sondern sich wieder zu reinzufühlen, wie hat er damals ihn gespielt. So.
Genau, und in der Superhero Unit, in einem Nebenprojekt, so da podcaste ich mich ja eben mit Arne zusammen durch die Filmgeschichte, so, und da hatten wir halt auch, glaube ich, doch, da hatten wir auch schon diese Filme, die Fantastic Four mit Chris Evans, und er war da halt damals, es war ein anderer Vibe damals in der Rolle, und auch er als Typ, das war alles so wie hier, das war alles so ein bisschen großspuriger, großmäuliger, so, und ein ganz anderer als Captain America, und irgendwie sehr, sehr schön, für mich unerwartet, aber sehr schön, so das nochmal zu sehen, und dann war ich überrascht, wie viel Raum, wie du sagst, mehr als ein Cameo. Das war schon teilweise echt tragend, was er da gespielt hat. Also mehr Momente als einfach nur, haha, kenne ich.
Genau.
Überraschend.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann doch so kurzfristig und schnell wieder rausgeschmissen mit dem Arschtritt. Aber das musst du halt dann auch machen, wenn danach noch 15 andere kommen. Sonst, wie hältst du die sonst irgendwie alle, kannst du nicht alle auf der Leinwand halten?
Ja.
Und das war ja schon so ein bisschen beim zweiten mit X-Force, wo dann das Team etabliert werden wird, soll, und dann gleich beim ersten Einsatz drei Viertel davon sterben. So. Und das war klar, dass das hier ähnlich laufen muss, dass das jetzt nicht alle überleben werden. Und dass halt so jemand wie Chris Evans wahrscheinlich dann auch gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier so ein bisschen was, aber nochmal so eine richtig tragende Rolle habe ich jetzt auch keinen Bock vielleicht.
Ja.
Aber ich war tatsächlich, also es war nicht so der Gag, aber ich war bei Jennifer Garner als Elektra war ich einfach mega überrascht, dass sie das macht. Also ich kann mir das nur erklären, dass sie unglaublich viel Geld gezahlt haben, weil ich kann mir sonst nicht erklären, also die ist jetzt, ich meine, vielleicht ist die auch so ein bisschen drauf, dass sie sagt, ach, das ist so ein großer Spaß und so, aber eigentlich hatte ich das Gefühl, dass sie mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben wollte, vor allem nachdem ja der Elektra-Film mit ihr auch so dermaßen schlecht und bewertet wurde und auch so ein Flop war damals schon. Was das Blade vorkommt, habe ich mir irgendwie schon, also das hat mich jetzt nicht so überrascht, dass Wesley Snipes da nochmal auftaucht, weil der ja auch einfach als Schauspieler mehr oder weniger abgeschrieben ist. Der hat wahrscheinlich, der fand das super und hat sich auch nochmal richtig viel Kohle in die Tasche gesteckt. Und sie haben halt auch bei denen so immer genau die zwei Sätze sagen dürfen, die sie dann halt in ihrem Film schon gesagt haben. Und diese Shots, die dann auch mit dem Gadgets von ihm, wo er dann diesen schurigen Dings da wirft, diesen quasi Batarang und so, genau 1:1 so mit der Kamera wie aus dem ersten Blade. Das ist eine nette Referenz, aber das war dann schon wieder fast zu viel
für mich
bei Blade. Ich meine, wenn wir von Gambit reden und Channing Tatum, da gehen wahrscheinlich die Meinungen von den meisten Leuten eher in eine andere Richtung als bei mir, weil ich finde das eine sehr spaßige Idee, aber es war mir dann auch wieder zu viel und zu lang für den Gag.
Ich fand's halt da wieder cool, weil so auch da, das ist halt wieder dann Inside Baseball, ne? Weil
ja.
Channing Tatum sollte jahrelang Gambit spielen in dem Fox-Universum. Das war so eine der letzten Projekte und das Ding ist dann halt auch spätestens mit der Disney-Übernahme halt komplett gestorben. Und das meine ich halt so. Da gab es dann irgendwie auch bei Variety und auch, ich glaube, Tatum hat dann irgendwie auf Instagram natürlich auch irgendwie Fotos und vielen Dank an Ryan Reynolds und er hat es irgendwie geschafft, dass ich dann doch endlich diese Rolle, die ich immer spielen wollte und so. Ich fand das irgendwie nett. Ich fand das da sogar fast noch, wir haben die Person in dieser Rolle nie gesehen. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend. Also das war für mich, also dass der mehr als ein Cameo bekommt, fand ich irgendwie cool. So, weil dieses Was wäre wenn, finde ich interessanter, als zu sagen, wir holen jetzt nochmal die Leute 20 Jahre später vor die Kamera, wie du sagst, so Elektra, irgendwie cool. Und die Seitenhiebe an ihren Ex-Mann Ben Affleck, auch Zucker, ne? Also auch da, je mehr Inside Baseball du irgendwie kennst um das drumherum, desto mehr ziehst du aus den Sachen irgendwie raus, so. Und die Geschichte ist ja irgendwie, die beiden haben sich halt am Set von Daredevil kennengelernt und geheiratet und Kinder bekommen und jetzt irgendwie vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren geschieden, so. Und da gab es dann halt auch einen Seitenhieb, dass irgendwie, glaube ich, Deadpool gesagt hat, so nach dem Motto, ach, Daredevil kommt auch. Und
ja,
die hat irgendwie
genau.
Was gesagt von wegen so, nee, mit dem haben wir nichts mehr zu tun oder irgendwie sowas. So.
Ja, genau.
Nett.
Ja,
so. Ja. Alles cool. Aber wie du sagst, so, da hätte dann auch nicht mehr viel im großen Finale oder es hätte dabei bleiben können. So, die hätte einmal durch den Film laufen können, Wesley Snipes auch. Alle haben so ihren Signature-Move, aber das Channing Tatum zum ersten Mal diese Rolle. Ich dachte übrigens, dass Taylor Kitsch zur Tür reinkommt. Und ich wäre auch der Einzige auf der Welt, glaube ich, der sich darüber gefreut hätte. So.
Wahrscheinlich, ja.
Oder zumindest einen Gag noch erwartet hätte.
Das wäre bestimmt die Alternative gewesen, wenn Channing Tatum das nicht gemacht hätte.
Naja, Taylor Kitsch wartet immer noch auf den Anruf wahrscheinlich. Aber das fand ich irgendwie interessanter. So dieses, da geht es denn um mehr als diese Nostalgie und dieses erinnere dich so ein bisschen und vielleicht noch einen anderen anderes Cameo, also wirkliches Cameo noch zu erwähnen, da musste ich halt auch lachen, als sie Henry Cavill als Wolverine, als alternativen Wolverine, ne? Deadpool springt ja am Anfang durch die Universen und dann gibt's halt den ganz kleinen Wolverine und den Wolverine mit Augenklappe und irgendwie den ohne Arm und alles so Comic-Referenzen. Das habe ich, ohne sie zu kennen, auch so gespürt, so dieses, okay, das muss wahrscheinlich irgendwie mal in Comics passiert sein. So ein paar Gags eingebaut und dann, ne, kommt eben Henry Cavill als Wolverine, so was Deadpool natürlich auch sofort kommentiert und sagt, Henry Cavill ist in diesem Universum Wolverine, das ist ja viel besser als das, was in einem anderen Gebäude gegenüber passiert, so ungefähr. Ne? Du kannst jederzeit zu uns zum Spielen kommen und so. Alles genau. Nett, alles fein, aber so diese, ich glaube, diese so was oder Sachen aufzugreifen, also Fancasting oder was wäre, wenn aufzugreifen, finde ich dann noch ein bisschen substanzieller als immer nur diese Referenzen und immer nur dieses Finger zeigen und schau mal auf diese obskure Referenz und die dann ja teilweise auch nicht komplett irgendwie durchgezogen wurden. Ne? Also ich habe jetzt eigentlich auch einen James McAvoy als Professor X irgendwie noch erwartet.
Ja.
Oder ne, so weitere
X-Men. Ja, ja, es wäre theoretisch alles da drin gewesen. Ich meine, die hatten ihren Gastauftritt ich glaube, zweiten.
Genau.
Wo sie im Nebenzimmer alle stehen und dann schnell die Tür zumachen, weil er fragt, ich bin hier in dieser riesen Villa und wo sind die X-Men immer alle? So, und ich glaube, dann nochmal hatten die da einfach keinen Bock drauf. Kann ich auch verstehen. Nochmal zu Channing Tatum. Also ich find's natürlich clever, dieses Fancasting und so weiter zu machen, aber ich fand's halt, ich hätte es besser gefunden, wenn sie seine Rolle dann nicht als Parodie angelegt hätten. Weißt du, mit seinem furchtbar pseudo-französischen Akzent, der dann auch noch angesprochen wird.
Ja, ja.
Und dass er fünfmal auch das sagt. Also es kommt ja wirklich ganz oft dieser, ja, oder die Person, also wo sie dann sagen, ja, ich find's cool, dass wir noch einmal zeigen können, dass wir einen guten Abschluss bekommen, ist ja dann das, was Blade und Elektra und die anderen haben wollen. Und er sagt dann, ja, oder zeigen die Chance, die wir niemals bekommen haben. Und das sagt er halt irgendwie fünfmal. Und das war dann schon wieder, ja, ich hab's, es war, beim ersten Mal war es lustig, aber jetzt habt ihr den Witz halt einfach zu Tode geritten. Und dann hätte ich es fast cooler gefunden, wenn wir über diesem Was-wäre-wenn bleiben, dass er quasi keine Witzfigur ist.
Ja.
Um zu zeigen, was wäre, hätte sein können, wenn man ihm eine richtige Rolle, einen richtigen Film gegeben hätte. Und das kam halt dann auch nicht so richtig. Das kam dann wieder so halb in der Action-Szene, wo sie alle nochmal richtig draufgeben können, wo er dann auch eine coole Action-Szene hatte.
Mhm.
Aber vorher war er die ganze Zeit wirklich nur Toilettenpapier für Deadpool, so. Und das fand ich dann halt wieder so, nee, das hätte ich dann auch, dann hätte er auch da 5 Sekunden einfach ihm der Kopf blassen können oder so. So wie bei, weißt du, dass dann Cassandra kommt und sagt, okay, schnipp und er ist tot, so.
Ja.
Das meine ich erst, für mich, der Film ist da so unausgewogen, auch mit, genau, mit diesen ganzen Cameos, so. Also, schwierig. Und wo es bei mir dann wirklich richtig, richtig emotional schwierig ist, weil ich halt wirklich den Originalfilm Logan so gut finde, ist Daphne Keen als X-23. Ich finde, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, dass sie die mit reingenommen hat, weil einerseits fand ich's cool, weil ich ja immer auf den Film mit ihr gehofft hatte und fand's schön, dass sie dann nochmal reinkam, aber auf der anderen Seite finde ich, sie hat Besseres verdient als einen fucking Deadpool-Film.
Ja.
Auch wenn sie der ernsthafte Anker und Heldenmoment für Wolverine wieder ist, so, weißt du, wo sie sich so drehen, zum Logan-Film wieder so ein bisschen.
Aber auch da, ich fand die Szene dann auch wieder so schwer, weil die beiden kennen sich halt null. Also
genau.
Das ist halt wieder so dieses Problem von, ja, sie kann ihm da vielleicht irgendwie einen Anstups geben und sagen, so, in meiner Welt warst du halt super und toll und hast mich gerettet und so. Aber wenig Substanz irgendwie dahinter. Und je mehr ich auch drüber nachdenke, also klar, sie ist auch nochmal so eine Verbindung in diese X-Men-Filme, in diese X-Men-Filmwelt. Ich glaube, je mehr ich auch drüber nachdenke, ist für mich irgendwie so die verpasste Chance. Also, je mehr, also, der Film ist so unrund, ja. Wenn es der große Abgesang auf Fox und auf dieses X-Men-Ding irgendwie auch, wir machen das jetzt alles zu Ende, wie sie ja selber sagen, wir bekommen nochmal die Möglichkeit, einen Abschluss zu finden. So, dann muss man eigentlich, wenn Budget keine Rolle spielt, Chris Evans braucht diese Gelegenheit eigentlich nicht mehr als Johnny Storm. Das Thema ist durch. Wer sie braucht, ist Patrick Stewart, Ian McKellen, Michael Fassbender, James McAvoy
und all diese Leute.
Und all die Leute irgendwie drumherum, wo ich halt auch irgendwie sagen könnte, so, ja, vor 20 Jahren oder 25 Jahren saß ich im Kino und weißt du, sowas.
Mhm.
Und das gibt man denen halt nicht, weil alles dreht sich um einen Wolverine, den wir eigentlich nicht kennen, in einem Kostüm, das er nicht getragen hat, was durchaus cool aussieht, aber in einer Rolle, die er nie inne hatte.
Mhm.
Was ist das denn hier? Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, als ob irgendwie, als ob wir alle auf eine Beerdigung gehen und dann machen wir den Sarg auf und sagen, ja, aber das ist doch gar nicht die Person, um die wir hier trauern. Die sieht zwar so aus wie die Person irgendwie, aber, also, weißt du, so komisch irgendwie, ganz komisch.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie genau die Figuren und diese SchauspielerInnen sich jetzt noch warm halten. Das ist dann wieder der Disney-Kram im Hintergrund,
klar,
dass es vielleicht doch so ist, weil wir haben ja bei Doctor Strange 2 war ja Patrick Stewart als Charles Xavier kurz zu sehen. Und dann ist es vielleicht so, dass sie sagen, okay, dann müssen wir da den Abschluss nicht finden. Und sie haben wahrscheinlich auch die Leute nicht bekommen. So, also ich finde es okay, dass diese B-Character da den Abschluss bekommen haben. Aber ich finde halt, dass X23 nicht zu diesen anderen B-Charaktern dazugezählt hat, finde ich.
Exakt. Die hat am wenigsten irgendwie da reingepasst, weil sie am meisten auch mit den, also auch in Bedeutung mit den X-Men irgendwie zu tun hatte. So nett, so nettes Cameo und irgendwie charmant mit dieser Brille wieder, mit der Sonnenbrille, die sie da aufsetzt und irgendwie auch cool, sie in Action zu sehen und so.
Ja.
Aber halt total verpulvert irgendwie so in diesem, in diesem Kontext. So und
Dann hätte dann eher noch ein anderer X-Men oder so dazu gehört.
Ja, der dann oder, genau. Was mich dann gewundert hat, dass sie von dem letzten Fantastic Four Reboot niemanden irgendwie da drin hatten, obwohl
oder
am Abspann
noch mal, genau.
Michael B. Jordan in der Rolle zu sehen war. Also irgendwie so vorne und hinten nicht rund und irgendwie wirkt das auch wie so eine, wie du sagst, wie so eine merkwürdige Schnittfassung, bei der man vielleicht irgendwie dann im Schnittraum noch gesagt hat, ah, wir lassen noch mal 5 Cameos weg, damit wir dann im nächsten Avengers die reinschneiden können, so ungefähr.
Ja. Die haben vielleicht haben sie noch 10 Cameos mehr gedreht und haben dann am Ende gesagt, okay, ein paar müssen wir rausschneiden oder so. Und daran merkt man aber dann auch, dass der Film halt auch nur oder fast nur oder sehr große Zeit lang von diesen 2 Stunden halt auch nur eine Aneinanderreihung von Cameos ist und dann ist es eigentlich scheißegal, wer da ist. Für die. Also nicht für uns.
Genau. Voll.
Haben wir ja gerade gesagt, für uns gäbe es da schon andere, die vielleicht irgendwie, wo das halt dann auch wirklich dieser erzielte, der erwünschte Abgesang, diese Honorierung von 20th Century Fox Superheld in den Zeit ist. Aber für die war es halt egal und deswegen haben die einfach geguckt, wer für uns oder wer macht für uns am meisten Sinn. Wer bringt uns vielleicht am meisten Klicks dann nochmal auf?
Genau, wer hat Zeit, wer hat Möglichkeit und wenn wir den nehmen, können wir vielleicht 3 andere mit dem gleichen Budget und dann, weißt du, so dieses Kalkül, also ne, so dieses ich muss auch noch dazu sagen, weil das ging mir im Kinosaal schon so. Also ich hatte Spaß und ne, ich glaube, der Film kommt negativer weg als mein Kinoerlebnis war. Ich hatte wirklich Spaß, ich bin auch mitgegangen, ich habe da auch sehr viel sozusagen an kritischem Blick irgendwie auch abgelegt, so, weil ich war in dieser Stimmung von, ich bin das erste Mal jetzt hier in der Region im Kino und ich habe Bock und der Film und Ryan Reynolds und Wolverine und als er das Kostüm und dann hat er noch die Kapuze aufgesetzt und ich war wirklich so, fuck yeah, ich war so kurz davor aufzuspringen und zu sagen, let's go. Aber selbst mit dieser Stimmung, mit diesem Spaß und auch mit diesem im Film drin sein, wurde es nach hinten raus auch ermüdend. Also wurden die Cameos auch ermüdend durch die Art und Weise, wie sie passierten. Weil ganz oft die langsame Kamerafahrt in die Szenerie rein, wo du merkst, ja, da ist jemand, den wir jetzt nicht sehen, weil wir erstmal den Weg dahin und dann haben wir vielleicht noch ein Gadget auf dem Schreibtisch liegen. Und dann haben wir vielleicht noch irgendwie eine Fahrt über die Schulter. Also dieser Henry Cavill-Cameo, bei dem hatte ich gefühlt eine Viertelstunde Zeit zu überlegen, wer jetzt, also sofort war erkennbar, hier kommt ein Cameo und ich hatte eine Viertelstunde Zeit zu überlegen, wen sie jetzt vielleicht noch als Wolverine und ja, ich wurde überrascht, aber ich, also das
auf die Länge des Films wird es halt immer anstrengender, weil
und der ganze Film pausiert an der Stelle. Es geht um nichts mehr. Da könnte irgendwie eine Bombe unter dem Tisch liegen und sie gleich explodieren. Die Spannung ist komplett raus aus allem, weil es jetzt nur noch darum geht, wer wird das Gesicht sein der Person, die sich zur Kamera dreht? Es geht nur noch um mich im Kinosessel und für den Film ist das, wie du sagst, alles egal.
Und da ist es halt auch dann das Problem mit dieser Aneinanderreihung von Cameos und wie sie auch aufgezogen sind, weil wenn du diesen Moment einmal hattest, dann verpufft er und es bleibt halt nichts mehr. Und selbst wenn du den Film das zweite Mal guckst und dich auf das Cameo freust, weißt du schon, dass es passiert und dieser Effekt ist nicht mehr da. Und wenn du halt nur solche Sachen über 2 Stunden aneinander reißt und dann noch eine Viertelstunde was anderes, dann hat der Film halt auch keine große Nachwirkung mehr. Weil es ja nicht darum ging, irgendwie nachzuwirken, sondern nur diesen Effekt zu haben. Das ist wie, als würdest du einen Horrorfilm drehen, und diese Filme gibt's natürlich, der nur aus diesen Jumpscares besteht. Aber wirklich nur, wo keine atmosphärische Aufbau oder sonst irgendwas ist, sondern nur 1,5 Stunden Jumpscares. Da würdest du nach einer halben Stunde auch sagen, ja, jetzt kommt wieder ein Jumpscare, okay. Und es würde nicht mehr funktionieren.
Ja.
Und es würde danach auch nichts übrig bleiben. Und so ist es mit Cameos halt auch. Also es ist halt auch von der Art, wie der Film strukturell gemacht wird, keine gute Art, einen Film zu machen. Also ja. Rein, wenn man jetzt mal von diesen ganzen Plot-Sachen und alles, das, was wir gerade gesagt haben, wegmachen, es ist einfach von dem Aufbau, wie man einen Film machen kann, ist das einfach einer, der nicht besonders geschickt gemacht ist, weil wirklich dadurch der Abnutzungseffekt sehr groß ist. Ich will jetzt nicht alles nacherzählen, was ich bei dem anderen Podcast bei uns gesagt habe, aber ich habe da das Beispiel mit den Transformers-Filmen gebracht und ich glaube, das ist für meine, also ist meiner Meinung nach ein ganz guter, weil bei dem ersten Transformers-Film war es so, du siehst die Transformers als erste Mal in Großaufnahme und es ist saugeil, wie die sich das erste Mal verwandeln. Du siehst das erste Mal, wie sich die gegeneinander, diese riesen Roboter schlagen und nach zwei Stunden kannst du es nicht mehr sehen, weil es immer das Gleiche ist. Die fallen von rechts nach links durchs Bild, es dreht sich irgendwas irgendwo und es hat völlig an den Effekt verloren. Und so hatte ich das hier leider auch. Deswegen ist für mich diese große Deadpool-Extravaganza Lollapalooza-Schaulaufen am Ende für mich völlig verpufft, weil ich konnte da schon nicht mehr.
Meinst du jetzt als die 1100 ja. Deadpool? Dito, also ich, als die Szene auch passiert ist, war das für mich ich glaube, Deadpool sagt auch irgendwie so vorher, dieser Moment, wo er sich zur Kamera dreht und sagt, so Leute, wir sind hier im Endspurt. Und dann kommen dann, glaube ich, irgendwie diese 100 Deadpools. Und ich war wirklich, ich saß da echt und dachte mir, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte mach jetzt nicht nochmal fünfmal Slow Motion, Maske abnehmen und Kamerafahrt und oh, es ist irgendwie die Person und der Komiker und oh, und hier haben wir noch, sondern so, ich bin da gar nicht mehr fähig, das irgendwie aufzunehmen, weil ganz ehrlich, ich will jetzt auch langsam nach Hause. So, das war wirklich, das war, wie du sagst, das war einfach viel. Und das war auch, auch stilistisch ermüdend. Und je mehr ich auch drüber nachdenke, es ist, der Film hat halt in den schlechteren Momenten, es ist wirklich eine Aneinanderreihung von Sketchen. Es ist wirklich als Clip, es ist eine Clipshow. Also, weiß ich jetzt schon, wenn das Ding in einem halben Jahr als YouTube-Clips rausgerissen wird, Henry Cavill-Cameo und irgendwie die 5 Minuten zusammengeschnitten mit Chris Evans und Elektra und all diese Cameo-Momente, die werden durch die Decke gehen und die Leute werden es abfeiern.
Millionenfach.
Absolut. Aber genauso, weißt du, kannst du alles aus dem Film rausnehmen und also es bleibt halt wenig Film übrig. Das ist so das Problem. Und das macht das, wie du sagst, das macht das so ermüdend. Und wirklich auch bei den 100 Deadpools war ich dann auch so. Ich habe ein bisschen gegrübelt, wer ist Lady Deadpool? Ich hätte irgendwie noch gedacht, dass sie Taylor Swift aus dem Hut ziehen. Ich weiß nicht warum.
Das wäre natürlich der Mega-Move gewesen.
Ja, dass es nochmal so ein super-duper Cameo gibt. Aber ja, ich weiß nicht. Das war dann auch irgendwie auch, also ich fand die Szene cool, das war ja so eine Art One-Take, als sie dann wirklich anfangen, sich da durchzuschnetzeln und auch nochmal wir zeigen euch, was ihr sehen wollt im Publikum, so, ja, die beiden nebeneinander mal so richtig abgehen und ja, CGI und sah jetzt auch nicht perfekt aus und so, war nett, aber irgendwie auch, ja, ähnlich verpuffend wie viele andere Momente. Ne,
der hätte wahrscheinlich viel mehr Impact gehabt, wenn wir nicht vorher schon 1,75 Stunden genau das gleiche gehabt hätten. Wenn man vorher, sag ich mal, zumindest eine halbe Stunde weniger von diesen Cameos und Actionsequenzen gehabt hätten, dann hätte der richtig gut funktioniert wahrscheinlich. Aber du hast allein schon zweimal, wie sich Deadpool und Wolverine gegenseitig 5 Minuten lang zerhäckseln und das hättest du dir einmal sparen können. Die Szene in der Wüste ist fast das gleiche wie die Szene in dem Auto. Das ist, und inhaltlich passiert da auch nichts anderes mehr. Und genau da hätte ich mir gedacht, hätte man sich die erste Kampfszene da gespart, dann wäre der Film schon 10 Minuten kürzer vielleicht gewesen. Und dann vielleicht nochmal weniger Mad Max Rip-Off wäre auch nicht so schlecht gewesen, weil für mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Und dann hätte der finale Showdown mit den ganzen Deadpools für mich vielleicht auch, da wäre ich dann vielleicht noch aufnahmefähiger gewesen.
Same, also da waren auch zu viele Ideen. Da können wir wieder nach oben irgendwie gucken im Protokoll hier und können die 5 Leute erwähnen, die an dem Drehbuch geschrieben haben. Ja. Da waren zu viele Ideen von zu vielen Leuten, die, glaube ich, alle irgendwie der Meinung waren, das muss jetzt auch noch mit rein. So, ne? So diese 100 Deadpools, das hätte das Finale von Deadpool 3 wirklich sein können. Und dann so hätte man es abfeiern können. So, dann wären, wie du sagst, wenn dann da die coolen Cameos drin, wenn das der geile, große, stilistische Show, dann so alles fein. Aber weißt du, das war irgendwie so ein Überbleibsel gefühlt aus einem anderen Drehbuch, weil hätte ich halt auch nicht gedacht, dass ich so dieses Gefühl habe bei einem Deadpool-Film, wenn 100 von Deadpool irgendwie auftauchen, dass ich am Ende sage, so komm, lass gut sein, jetzt ist...
Das ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber es ist...
symptomatisch.
Also eindeutig kann man eine Schwäche eigentlich nicht feststellen, als wenn man selber beim Gucken schon feststellt,
Ja.
Es gibt bestimmt 1000 Leute da draußen, die die Szene im Kino mega gefeiert haben. Vor allem wahrscheinlich Fans von den Comics, weil das waren ja alles in erster Linie Comics-Anspielungen, ne? Also vorneweg mit Lady Deadpool und so weiter und dieser fliegende Zombie-Deadpool-Kopf und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die in den Comics vor allem passiert sind. Und ich finde es schön, dass sie an die Comic-Fans auch denken, weil das ja bei MCU oft auch von Comic-Fans immer kritisiert wird, dass die so viel weg von den Comics nehmen und das nicht wie nicht würdigen, sondern einfach auch da Leichenflatterei, wie der Film an sich ja jetzt auch gemacht hat, wortwörtlich betreibt. Aber ich glaube, für alle anderen, die jetzt die Comics jetzt nicht abfeiern, war das halt auch so vielleicht ein bisschen too much am Ende. Genau.
Ja.
Und dann kam ja noch das richtige Ende. Und das hat mich dann muss ich sagen, da hat mich der Film dann endgültig verloren. Weil er sich dann ist er, da hat er die Konsequenz, die er hätte bringen müssen, was einen Deadpool-Film angeht, nicht gehabt. Und hat nochmal ein Ende gemacht, was nicht notwendig gewesen wäre. Also diese Sache mit dem Universumsschredder, den dann Cassandra Nova benutzt, um alle Universen zu schreddern. Und wie die beiden sich da Hand in Hand mit ihren männlichen Muskeln da unten hinstellen. Man sieht 15 Mal den Shot wie an diesen Leuten vorbei, wie sie sich opfern. Und das ist ja, also es, alles, worüber sich Deadpool vorher in diesem Film lustig gemacht hat, im Sinne von was Superhelden alles, was diese Filme alles falsch machen und wiederholen, hat der Film am Ende ja dann selber gemacht und auch ernst gemeint und dreht halt für mich dann alles auf links. Und wie gesagt, hätte man einfach mit dem 100 Deadpools aufgehört, das wäre für mich nur irgendwo ein erträgliches Ende gewesen. Aber dann nochmal diese extra Runde zu drehen, da war dann für mich auch irgendwie auf allen Ebenen die Luft raus.
Hat für mich besser funktioniert.
Okay.
Komme ich auch noch zu, aber ich habe das schon wieder komplett vergessen, was du erwähnt hast. Also dieses Ende, das war, und auch die Absurdität, das habe ich auch im Kinosessel gedacht, so dieses, die ploppen da ja dann irgendwie über den Doctor Strange-Tunnel, glaube ich, irgendwie in New York auf und müssen eigentlich nur die U-Bahn-Station runterrennen, und aber dann tauchen die 100 Deadpools auf und eigentlich geht's ja nur darum, dass die 100 Deadpools dafür sorgen, dass die beiden, also der Original Deadpool und Wolverine, so gefühlt so 5 Meter nicht überwinden können. Ne? Also genau. Das war irgendwie so absurd, so konsequenzlos alles, zu sagen, wir müssen uns eine Viertelstunde jetzt mit dieser Szene aufhalten und hier durchschnetzeln, um eigentlich nur in diesen U-Bahn-Schacht zu kommen. Das war wirklich für mich im Kinosessel so, als das passierte, war das so, ach ja, darum geht's ja eigentlich gerade in dieser Szene. So MacGuffin und Laserstrahl und das Universum beenden und alles Quatsch so, aber darum geht's ja gerade, oder ging es gerade in der Szene, dafür zu sorgen, dass die da nicht reinkommen. Also, ja, und auch da war ich auch wirklich, bei diesem Finale war ich auch wirklich an einem Punkt, auch die Auflösung und so, da merkt man wirklich maximal eine Drehbuchfassung, maximal, also da hat man, glaube ich, schon die Überstunden geschoben und hat um 3 Uhr nachts zu fünft im Writers Room gesagt, lass gut sein, passt. So, rühren wir
wird schon irgendwie gehen, bei Deadpool ist nicht so wichtig.
Rühren wir nicht mehr an, weil die Leute waren schon 2 Stunden im Kino, ist jetzt auch egal. Hauptsache, wir haben einen Grund, dass die Credits laufen. So,
ja.
Irgendwas muss da noch passieren. Ich fand, du hast recht, also der Film macht das, was er irgendwie kritisiert und worüber er sich lustig macht. Und für mich hat es ein bisschen funktioniert, weil ich dann irgendwie zumindest bei dieser Alternativ-Wolverine-Fassung irgendwie dann diese Abrundung am Ende irgendwie nett fand. Ja, immerhin, er hat so seinen Moment bekommen, auf den er hingearbeitet hat. Also super klein alles und super minimal. So Ausgangssituation, Hürde überwunden, Auflösung. Immerhin eine Figur in diesem Film, die sowas irgendwie haben darf. So, weil bei Deadpool ist halt immer alles irgendwie konsequenzlos und im Zweifel machen wir uns über das lustig, was wir gerade irgendwie geschafft haben. Und wenn wir zu ernst werden, dann werden wir noch dreimal so albern, damit hier niemand irgendwie auch nur so Ansprüche an Gefühle irgendwie haben kann. So, das war okay. Ich fand die Gags halt wieder nett. Ja, also ja, es war sehr, sehr, sehr körperbetont an dieser Stelle. Ich fand aber diesen einen wirklich pointierten Blick von Deadpool auf Hugh Jackman, das hat's für mich dann irgendwie noch abgerundet.
Okay.
So, also immerhin dieses, okay, wir wissen, was wir hier tun und ne, man kann, also es ist ohnehin die große Kritik an Deadpool, an allen Filmen, ist immer wieder dieses, wie geht man damit um, wenn man etwas kommentiert und es dann trotzdem tut. Das macht Deadpool ständig und das kann einen auch echt wahnsinnig machen, zu sagen, hey, guck mal, wie klischeehaft das Genre ist und am Ende bedienen wir genau das Klischee, aber machen noch ein Zwinker-Zwinker und du tust es aber trotzdem. So. Und genau das passiert hier ja auch. Also ja, es ist irgendwie die große Weltenrettung und also auch dieses ganze, dieser ganze Laserstrahlapparat und warum musste da irgendwie, das war alles nur so von hinten nach vorne geschrieben und das fand ich halt auch höchst albern. Ich fand auch die ganze Cassandra Nova-Geschichte super, 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 super konstruiert und irgendwie schade und auch da sehr viel Potenzial in der Figur und in diesem, die Alternativversion von Charles Xavier und was macht sie da unten eigentlich und wie äußern sich ihre Kräfte in diesen Bildern, in diesem visuellen Trick, dass sie den Leuten in den Kopf greift und wie unwohl mich das gemacht hat. Und da war ganz viel, was der Film am Ende dann irgendwie opfert für Laserstrahl, Happy End, Feierabend.
Ja, genau. Schade. Genau. Das meinte ich mit verschenkt am ganz am Anfang von unserem Podcast. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Und man verschenkt es dann halt auch, weil sie direkt auch ja ausratiert wird und da gibt es keine Chance mehr, dass diese Cassandra Nova nochmal wiederkommt. Und wer weiß, ob es noch eine andere geben wird, wahrscheinlich eher nicht, weil die Schurken ja selten wiederkommen. Ja. Die Helden ja oft, aber die Schurkinnen eher nicht so oft. Und ich fand es halt schon auch so ein bisschen schade, weil das wäre so naheliegend gewesen. Und ja, ich weiß, wir FilmkritikerInnen sind oft wie die Fußballfans, die alle denken, sie sind die besseren BundestrainerInnen, weil wir uns immer sofort denken können, wie man es hätte besser machen können, aber gerade bei Deadpool hätte man das so einfach anders lösen können. Einfach komplett rausgehen und zeigen, wie halt ein Kind mit diesen Actionfiguren spielt, zum Beispiel.
Ja.
Und das wäre das für mich so ein viel passenderes Ende für diesen Deadpool-Film gewesen. Aber nein, sie mussten es halt dann so ernst machen, dass sie dann wirklich so wie, als wäre es jetzt ein Avengers Endgame gewesen. Was er aber halt nicht ist. Und deswegen hat es für mich halt gar nicht gepasst. So. Und natürlich machen sie danach sofort wieder die nächsten Gags draus und so, aber weiß ich nicht. Also für mich hat diese ganze Maschinensache nicht funktioniert und ich fand es halt auch, also man hat auch bei Cassandra Nova, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehen können. Erst ist sie total böse, aber hat Spaß dran. Dann wird ihr ins Gewissen geredet und lässt die Leute gehen. Und dann ist sie sofort wieder wegen einer einzigen Aussage total böse und will das ganze Multiversum zerstören. Also das ist dann halt auch genau das, dass es halt viel zu schlecht ausgearbeitet ist, um da hier wieder diese Tragweite zu haben, die es am Ende haben soll. Und das macht den Film halt auch so unrund. Also man hätte diesen Film halt auch als Parodie mit ein bisschen Ernst, so wie die ersten beiden Filme ja auch waren, einfach auch besser machen können. Und ich finde, das ist halt verschenktes Potenzial, aber es wird halt trotzdem ganz viele Leute geben, die das jetzt abfeiern. Und ich finde halt, weil du ja auch gesagt hast, Deadpool kritisiert das und macht es dann selber, diese ganze Meta-Sache, das hatten wir ja bei der She-Hulk-Serie und da haben es alle gehasst. Weil es halt nicht Deadpool ist. Und bei Deadpool wird einfach alles verziehen, weil das ist der coole Dude. Weißt du, der mit seinen Messern
Kostüm,
und seinen,
ja.
Ja, und so. Bei She-Hulk ist das alles ganz schrecklich, aber bei ihm ist es alles ganz cool und witzig und haha. Und das nervt mich dann auch, dass die Leute da draußen da so mit zweierlei Maß messen und dann mir irgendwie erzählen wollen, wie toll die Deadpool-Filme alle sind und wie cool diese Figur ist und vor allem halt über dieses reine Haha hinaus und dass das alles so Meta ist und so mit, dass man da auch so drüber nachdenken kann. Und ich denke mir halt, bei dem Film ist es halt einfach nicht so. Ich finde, der Film tut so, als wäre er bedeutsam für irgendwas, aber ist er halt eigentlich nicht. Und es werden jetzt wirklich, das wir kommen da jetzt ja auf die nächste Ebene. Was macht das jetzt, heißt das jetzt für die Zukunft so ein bisschen, würde ich sagen?
Ja, klar, was heißt das fürs MCU?
Und da werden alle, da werden die ganzen Fans werden sagen, das ist der Befreiungsschlag, Deadpool hat das MCU gerettet. Und ich sag halt Bullshit. Das ist der wird überhaupt keine Auswirkungen auf das größere MCU haben. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Leute bei Disney sitzen und jetzt irgendwie Deadpool als den neuen zentralen Charakter schreiben werden für das MCU? Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja genau das. Das ist ja die absurde Sache, dass der Film erzählt, Deadpool möchte bedeutsam sein. In seinem Universum, aber halt auch als Superheld innerhalb der Superhelden, die es so gibt. Ne? Also da geht's ja, also im Englischen heißt es immer, I want to matter. My actions should matter. Und Cassandra Nova sagt, you will never matter. Und das ist genau der Punkt. Und das schafft der Film halt nicht. Der Film wird auch auf dieser Ebene einfach keine große Bedeutung haben. Der bringt denen Geld und er bringt denen vielleicht wieder so ein paar Leute, die dann beim nächsten Film doch wieder ins Kino gehen. Aber auf der großen Skala wird das keine Bedeutung haben, meiner Meinung nach. Das ist nicht der Befreiungsschlag, weil er ja inhaltlich kein Befreiungsschlag ist. Und inhaltlich hat das MCU ein Problem. Und ich glaube, das ist mein Punkt, warum ich glaube, dass Deadpool nicht der Befreiungsschlag ist.
Dann nehme ich mal die Gegenposition ein. Ich glaube schon, das ist der Befreiungsschlag fürs MCU. Ich glaube, das ist natürlich spitz formuliert, aber ich nehme das mal so mit. Vielleicht müssen wir da irgendwie der Reihe nach rangehen. Also was ist denn überhaupt irgendwie gerade los? Was ist das Problem? Wir sind im Sommer 2024, also falls man das irgendwie in 5 Jahren nochmal nachhört, so erinnert euch, wie es damals war. Das MCU steht ja vermeintlich in der Krise. Ja, also das große Marvel Cinematic Universe, was halt wirklich seinen großen Endpunkt beim Film Avengers Endgame gefunden hat, ist eigentlich seitdem auf der Suche primär nach dem nächsten großen Erfolg, also finanziellen Erfolg. Mhm. Auch, ne? Da reden wir ja irgendwie auch drum, es geht um Disney und daran kann man es ja irgendwie auch messen. Also es sind ganz wunderbare Filme in der Zeit erschienen, es sind auch ganz wunderbare Figuren dazugekommen und Experimente gemacht worden und wir haben die Disney-Plus-Serien bekommen und es wurde ganz viel auch ausprobiert, auch im Erzählerischen ausprobiert und ja, auch die ersten objektiven Flops sind dazugekommen. Ja. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, seit Beginn des MCU ist es ein reiner Flop. Ja. Ne? So gibt's ja auch Leute, die es einfach nicht mögen. Aber jetzt gibt's halt eben auch Filme, die einfach an den Kinokassen, die finanziell gefloppt sind, die auch bei KritikerInnen halt noch größer gefloppt sind als alles vorher. Ja, also ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der da diese, wie hieß das noch, Secret, nee.
Secret Invasion.
Invasion, das war's, genau, nicht Secret Wars, Secret Invasion, also diese,
Nick Fury Serie,
genau. Überhaupt die Disney Plus Serien und so. Also es ist viel im Umbruch auch, ja. Und besonders irgendwie die Chefetage bei Disney, die auch lautstark sagt, wir haben es verbockt, wir haben die Leute auch überstrapaziert mit Inhalten, es ist zu viel, es ist zu schnell. Auch was das Publikum und auch KritikerInnen, glaube ich, schon seit Endgame und auch seit dieser Disney Plus Ebene sagen, so, es fühlt sich an wie Hausaufgaben. Das habe ich auch ganz oft gehört und auch selber gespürt, so, ich sitze irgendwie im Kino und ich komme auch als Interessierter und als Fan irgendwie, fühle ich hier nicht viel, weil es fühlt sich eher an wie, ich habe meine Hausaufgaben gemacht oder noch nicht gemacht. Ich habe die Serie, die mir das erklärt, die Folge kenne ich noch nicht. Und da muss ich schon sagen, also was Deadpool hier macht, ist, vielleicht auch, wenn man es mal so ausdrücken will, erstmal eine Rückbesinnung auf das auch, was funktioniert, nämlich oder überhaupt eine Rückbesinnung auf vielleicht auch eine alte Formel und die sagt, hol die Leute erstmal ins Kino, gib den Leuten erstmal einen Grund, sich vor allen Dingen mit dem Film auseinanderzusetzen. Und ich finde, Deadpool schafft es, oder Deadpool und Wolverine schafft es gut, wieder mal einen Spagat zu finden von zugänglich, offen, breit, so im Anspruch. Und dann kannst du tief gehen, wenn du willst. Das war für mich immer das Fantastische vorher im MCU, dass je tiefer du schon drin bist, desto besser funktioniert es. Aber es hatte nie irgendwie so einen Punkt von so einen minimalen Tiefgang, dass du sagst, das musst du kennen, damit du den Film verstehst. So. Weiß ich nicht, wie so deine Einschätzung dazu ist. So dieses MCU ist zur Hausaufgabe verkommen und
ja, das auf jeden Fall. Aber das ist einfach wirklich der Illusions of Grandeur, würde ich mal sagen, geschuldet, die Disney und Marvel da hatten, dass sie einfach gesagt haben, wir machen alles gleichzeitig und alles hat auch immer Bedeutung. Das eigentlich fortwährende Event, wo alles mit allem verbunden ist, wo sie halt auch nichts von den Comics gelernt haben, weil das bei den Comics auch das Problem wurde, dass sie viel zu viele Events in zu kurzer Zeit gemacht haben. Und das hat dann auch die LeserInnen dort eigentlich verschreckt. Und du musst aber immer wieder mal zwischendurch zu den einzelnen Figuren auch zurückkehren und nur Figur sein lassen. Und das ist auf jeden Fall was das MCU nach Endgame zu wenig gemacht hat. Und die neuen Figuren, die sie als tragende Figuren etablieren wollte, zu wenig in den Mittelpunkt gestellt hat.
Ja.
Selbst in ihren eigenen Filmen. Das ist ja auch eine Schwäche, die zum Beispiel The Marvels hatte, dass sie die Figur Captain Marvel da zu wenig im Mittelpunkt hatte und vorher zu wenig im Mittelpunkt hatte und jetzt wahrscheinlich hinterher noch weniger haben wird. Aber ich glaube eben nicht, dass Deadpool da jetzt so viel dran geändert hat. Ich glaube, dieser Umbruch und dieses Umdenken war ja schon vor dem Deadpool-Film da.
Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt die Grandiosität von Ryan Reynolds in Person oder so, ne? Ich glaube, das meine ich so ein bisschen auch mit der richtige Film zur richtigen Zeit. Ich habe auch das Gefühl, dass der Film durch diese ganze Metageschichte und die Figur, die Deadpool auch irgendwie ist, die gibt uns allen mal einen ganz kurzen Break. Die lässt uns mal irgendwie auch auf der Stelle stehen und mal so ganz kurz durchatmen. Weil Deadpool muss jetzt nicht schon wieder nach vorne preschen, erzählerisch und universenstrukturell und plottechnisch und den nächsten Avengers vorbereiten und die nächste Disney-Plus-Serie vorbereiten und dies vorbereiten und das noch nachholen und Verbindung knüpfen, sondern die Stärke von Deadpool ist ja, auf der Stelle zu stehen, mit dem Finger auf dich ins Publikum zu zeigen und zu sagen, hier ist mein Kommentar zu dem, was du gerade siehst. Und hier, ich weißt du, so dieses Momenthafte. Da werden auch viele Gags in 5 Jahren gar nicht mehr funktionieren, weil sie niemand mehr versteht, wenn Deadpool sich ins Publikum richtet und sagt, oder zu Wolverine, glaube ich, sagt so, komm ins MCU, wir sind hier gerade an einem absoluten Tiefpunkt angekommen oder sowas. Ne?
Ja, ja.
Bad timing to join the MCU, irgendwie sowas sagt er doch irgendwie, we are the low point.
Ja, genau.
Das ist jetzt gerade so. Und das ist auch wieder Inside Baseball. Das verstehen irgendwie die Leute, die diese ganze Meta-Meta-Meta-Diskussion verfolgen, so wie wir und Teil davon sind. Ich glaube aber, die Normalos, die irgendwie 2-mal im Jahr ins Kino gehen und Spider-Man und Deadpool nicht auseinanderhalten können, die verstehen den Gag auch gar nicht. Weil die sagen so.
Ja, so wie im zweiten Deadpool-Film mehrfach auf den Musikhype, den es damals gab.
Dubstep.
Was war das? Dubstep. Der Gag zündet heute nicht mehr.
Ja.
weil der Dubstep-Hype vorbei ist. So.
Genau, und das darf Deadpool aber auch. Also Deadpool darf auch zeitgenössischen Gags haben, wo du sagst, weiß ich nicht, das Meme des Sommers wird irgendwie durchgekaut, so ungefähr.
Genau,
da ist man irgendwie schnell dabei. Und dann ist auch egal irgendwie so.
Ja, genau. Aber das ist halt genau das, warum ich halt glaube, dass er keine große Auswirkung haben wird. Also ein Befreiungsschlag für mich heißt halt auch, dass es danach auch irgendwie so ein Reset gibt, der aufgrund dieses Befreiungsschlages stattfindet. Ich glaube, es ist eine Art Aufatmen für die Leute, für uns als ZuschauerInnen. Aber es ist in dem Sinn kein Befreiungsschlag. Weißt du, wo für mich der Unterschied da liegt?
Ein bisschen schon. Ich glaube aber, es ist der Befreiungsschlag. Es ist. Also ich glaube. zu wissen, was du meinst. Mhm. Und trotzdem sehe ich den Widerspruch nicht so ganz. Also ich glaube auch, das ist der Befreiungsschlag. Ich glaube, es ist, das meine ich so ein bisschen mit Ausatmen. Es ist so ein bisschen diese irgendwie, vielleicht auch ein Befreiungsschlag für die Leute, die innerhalb dieser Marvel-Content-Pipeline sind.
Ja.
Weil sich jetzt diesen Sommer alles nur um Deadpool dreht. Und eben weil der so herrlich konsequenzlos ist, kann man eben, während man den nächsten Captain America vorbereitet und die Thunderbolts vorbereitet und all diese Dinge vorbereitet, so, die haben jetzt auch mal einen Sommer Zeit. Ja, und können vielleicht nochmal in den Reshoots drüber nachdenken, was die eigentlich mit ihren Filmen vorhaben und können nochmal vielleicht einen Sommer länger ihre Runde übers Drehbuch drehen für das, was wir in 3 Jahren sehen. Und weißt du,
ja,
so,
verstehe.
Das war einfach immer mein Eindruck, Marvel ist nach Endgame und dann eben so schnell in die, also die Pandemie kam ja auch sofort, ne?
Ja,
ja. Hat ja nie aufgehört. Es gab ja keinen Punkt, wo alle mal so alles hinlegen durften. Und wir hatten ja jetzt eben auch die Streiks letztes Jahr oder die Hollywood-Streiks auf jeden Fall vor kurzem so, wo ja auch alle gezwungen wurden, mal die Stifte liegen zu lassen und eben nichts produziert wurde. Ich glaube, das alles hat der Sache gut getan und Deadpool ist für mich so ein Symbol davon, weil das eben auch ein Film ist, der so auf der Stelle stehen darf. Und das darf das MCU ja sonst nicht. Das muss ja immer liefern, das musste immer die Maschinerie, die Zahnräder mussten drehen, es musste produziert werden, es musste was rausfallen. Und wenn das Budget explodiert ist und alle Leute mit Masken, es darf keinen Sommer ohne geben und müssen aber noch 5 neue Serien und 10 neue Staffeln und weißt du? Und ich glaube, jetzt ist das gerade, also das ist der einzige MCU-Film dieses Jahr. Und wir hatten, glaube ich, nur 2020 die Zwangspause durch Corona, wo es gar keinen Film gab. Und das war ja so gar nicht eingeplant.
Mhm.
Also Corona hat die Kinos dicht gemacht und deshalb gab es zum ersten Mal seit Bestehen des MCU ein Jahr lang oder fast seit Bestehen ein Jahr lang keinen Film in den Kinos.
Mhm.
Und jetzt haben wir, was ja auch ungewöhnlich ist, im Jahr 2024 durch die Streiks und durch viele Dinge, in Anführungszeichen nur einen MCU-Film im Kino. Und das ist dieser Deadpool-Film. Und ich glaube, dieser Umstand, und das ist jetzt keine Errungenschaft von Deadpool, da kommt auch einfach der Zufall mit rein. So.
Ja, ja,
genau. Aber da ist Deadpool für mich so ein Symbol für diesen Moment gerade, zu sagen,
okay,
wir machen jetzt mal, und wir haben diese herrlich konsequenzlose Figur namens Deadpool. Die darf.
Ja, auf der Ebene kann ich da voll mitgehen. So. Ich verstehe genau, was du damit meinst, und auf der Ebene kann ich das total unterschreiben.
Was meine
was ich vorhin meinte, mit warum die Nerds und Fans werden das jetzt alles als den wirklichen Marvel Jesus feiern, weil die, glaube ich, auch denken, auf der inhaltlichen Ebene ist er jetzt der wird das jetzt richten. Und das ist halt falsch.
Das ist meine große Sorge. Meine große Sorge ist, dass jetzt die Excel-Tabellen wieder anlaufen und sagen, ach, das Publikum will 20 konsequenzlose Cameos sehen. Ach, wir müssen uns gar keine Gedanken mehr über das Drehbuch machen. Hauptsache, wir holen irgendwelche Gesichter vor die Kamera. So, wir hatten über den Doctor Strange Multiverse of Madness gesprochen und ich glaube, wir waren uns da auch einig, dass diese ganze, ich weiß gar nicht mehr, was es da war, diese High Council oder Illuminati oder wie die hießen, diese 5 Cameos, die da auch waren, die waren nett, aber da ging es auch schon los mit, was hat uns das jetzt gebracht? Ja,
genau.
Und was verpulvert man da? Und das ist für den Moment nett, aber irgendwie auch ärgerlich, wenn man drüber nachdenkt. Und da habe ich so ein bisschen die Angst vor, dass eben die falschen Lektionen draus gezogen werden, dass man eben sagt so, okay, das, was bei Deadpool funktioniert hat, versucht man jetzt, und damit meine ich nicht Metaebene und Blut und Gewalt und irgendwie sondern
möglichst viele Referenzen wieder.
Und Nostalgie und ne?
Und da kommen wir auch dazu, warum ich glaube, dass das durchaus auch eine Gefahr ist, weil es ist, Deadpool ist ja nicht der Einzige, der jetzt auch mit Nostalgie gespielt hat, sondern du hattest ja jetzt auch mit dem 3. Spider-Man von Tom Holland diesen ganz krassen Nostalgieschub.
Ja.
Und da war es aber inhaltlich halt so gut verarbeitet, dass es für den Film super funktioniert hat. Aber wenn jetzt bei den Executive Producers und den ganzen Aktienleuten ankommt, das funktioniert, lass mal nur noch das machen, dann ist es natürlich auch genau die falsche Richtung.
Und dann sind wir wirklich im Abgesang des MCU. Also diese ganze Nostalgie-Geschichte und dieses ganze, also das ist ein kreativer Bankrott, So, das ist einfach so. Wenn du dich nur noch auf sowas verlässt, wenn du nur noch mit dem Finger nach hinten zeigst, wenn du nur noch in dem lebst, was mal war, dann gibt's kein Vorankommen mehr, dann gibt's nichts Neues mehr. Dann bist du, guck dir, also Disney kann da eine Tür weiter gucken. Wenn du in deiner, wenn du nur noch ein Live-Action-Remake deiner Animationsklassiker rausbringst, ja, dann ist da nichts mehr zu holen. So.
Ja.
Und das ist ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass wir jetzt zu sehr mit dieser Nostalgiekeule kommen und ne, überlegen.
Zumal Nostalgie ja auch irgendwo herkommen muss. Also die Nostalgie bei Spider-Man war ja aus den 10, 15 Jahren Spider-Man vorher. Aber die Nostalgie, die jetzt noch im MCU übrig ist, die ist ja eigentlich noch aus der aktuellen Generation, auch wenn das jetzt auch 10 Jahre vielleicht sind. Aber wenn sie jetzt anfangen, Leute aus der ersten Marvel-Phase wieder als Nostalgiefaktor zurückzubringen, dann ist es für mich keine Nostalgie in dem klassischen Sinne mehr. Und es fängt ja jetzt schon an mit Robert Downey Jr. wieder zurück, auch wenn er nicht der Iron Man ist. Aber das, also ich finde das ganz, ganz gefährlich, diese Casting-Entscheidung.
Ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und also ich würde sagen, also wir sind jetzt nicht mehr die jüngsten Semester, deswegen ist das nicht unsere erste Nostalgiewelle, die wir mitbekommen.
Ja.
Aber es gibt da draußen eine Generation, die sozusagen jetzt nostalgisch für die erste Phase des MCU werden kann.
Ja.
Das sind noch 1, 2, 3, 4 Jahre und dann ist das richtig heiß. Dann ist da wirklich eine Generation zwischen, die sagt, hey, ich kann mich erinnern, wie ich mit 12 im ersten Iron Man im Kino war und jetzt bin ich irgendwie 30 und habe Kinder und weißt du, also dieses da, und dann wird's richtig gefährlich, so wenn wir dann nur noch die also wenn das MCU nur noch nostalgisch zu sich selbst wird.
Ja. Ja,
so.
Ja.
Jetzt ist es nostalgisch zu den Franchises, die es vorher nicht hatte und wo ich dann auch sagen würde, okay, you get a pass on this one. So, Spider-Man ist okay, weil gab's vorher so nicht.
Ja. Ja.
X-Men Fox ist auch okay, weil durftet ihr vorher auch nicht anrühren. Aber bitte fangt jetzt nicht an, noch irgendwie Chris Evans als Captain America zurückzuholen, weil man sagen kann, hey, ich erinnere mich, wie ich den früher als Kind im Kino und so. Das ist wirklich brandgefährlich, finde ich, weil dann
dann kommen noch die ganzen Serien, Agent Carter und S.H.I.E.L.D. und Dingsbums und dann die ganzen Netflix-Serien noch und so, natürlich könnten die das endlos so weitertragen, aber ich glaube, das wird auch nicht ewig funktionieren.
Und deswegen meine ich, es ist ja auch so dieser Bankrott. Also dann wird es halt wirklich gefährlich, weil dann kannst du die Uhr eigentlich danach stellen und dann ist halt irgendwie nach 5 oder 10 Jahren einfach Schluss, weil dann hast du keine nächste Generation mehr, die nostalgisch auf was gucken kann, weil dann guckt die schon auf das Nostalgische, was auf das Nostalgische und dann ist vorbei. Und das sieht man halt eben jetzt eben auch an diesen Franchises, die sozusagen 2 Generationen überspringen, ja? Also wie oft will Sony noch versuchen, uns Ghostbusters erneut zu verkaufen? Das Publikum hat gesagt, danke, reicht. So.
Ja.
Also ist einfach nie das Riesen-Franchise-Ding gewesen. Ja. Und es gibt viele Sachen, wo man sagt, braucht es einen 4. oder einen 5. Man in Black? Ich liebe den 1., aber reicht. So.
Ja. Du kannst das machen. Weißt du, gutes Gegenbeispiel ist das Teenage Mutant Ninja Turtles Franchise. Weil die nutzen das Grundkonzept und erfinden es aber alle paar Jahre also wirklich hart neu.
Ja.
Also das ist immer quasi Reboot, aber für jede Generation Kinder gibt es neue Turtles. Und das, so funktioniert das. Die haben im Kern natürlich ihre 5, 6 Trademarks, die sie nicht verändern, aber wie die sich ausprägen, wie sie es umsetzen, was für Geschichten sie erzählen, wie sie die erzählen, sind dann doch immer andere.
Ja. Und es bleibt halt auch zeitgenössisch dabei. Das ist so das
Ding. Genau, dadurch bleibt es halt auch immer am Puls der Zeit.
Genau, und das,
Und das ist halt das, deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass da jetzt mit Deadpool wenn da jetzt irgendwie eine inhaltliche Richtung nachgestellt werden würde, dann finde ich das schwierig. Und ich glaube nicht, dass Deadpool da, auch wenn er finanziell erfolgreich ist, so viel inhaltlich auszusagen hatte auch. Also ich kann mir vorstellen, dass die vorher schon genau wussten, wie sie es jetzt weitermachen
sich
vielleicht nur jetzt bestätigt fühlen. Also ich glaube, auch dieser Robert Downey Jr. Move, der war jetzt schon eine ganze Weile in Vorbereitung.
Das glaube ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass die hier bei Deadpool auch den ein oder anderen Baustein gesetzt haben, den sie vielleicht dann auch später nochmal nutzen werden. Ja, also dieses ganze Core-Anchor-Being oder Core-Anchor-Character oder wie sie es genannt haben. Ja. Jedes Universum hat eine Figur, die sozusagen die Existenz des gesamten Universums rechtfertigt. So, ja, welche kann das denn wohl im Haupt-MCU sein? Mhm. Welche Figur haben wir vor kurzem verloren? Welche Figur war die erste von allen?
Ja.
So.
Ja.
Und wenn du jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren Robert Downey Jr. zurück als Iron Man haben willst, dann über dieses Element.
Ja.
Ne? Denn ist eher das Core Anchor Being, das verloren ging mit Endgame und den man in irgendeinem Cameo aus irgendeinem Paralleluniversum ziehen muss. Also das Spiel kannst du halt mit vielen, vielen anderen Sachen in Zukunft weiterspielen. So.
Ja.
Habe ich ein bisschen Angst vor, tatsächlich.
Ja. Und vor allem, wenn es dann anfängt mit CGI und anderen Sachen dann auch mit Machine Learning und so, müssen die Menschen gar nicht mehr wirklich das spielen.
Ja, und Robert Downey Jr. kriegt wahrscheinlich trotzdem irgendwie 500 Millionen für den Film und das Budget explodiert und es müssen aber 3 Milliarden eingespielt werden und ups, ist nicht passiert, Flop und das Thema, also so.
Ja.
Mal gucken. Gleichzeitig, ich will nicht nur so negativ sein, gleichzeitig hat mir dieser Film dann doch gesagt so, also wenn Deadpool nicht im nächsten Avengers auftaucht, ja, für einen Moment, für eine Szene, gerne wieder die vierte Wand, so ein Ding, weißt du, wieder so ein Portal, was irgendwo aufgeht und Deadpool ploppt irgendwie raus und hat irgendeinen MacGuffin und drückt den richtigen Knopf zur richtigen Zeit und verschwindet dann auch wieder. Also das wäre schon nett, so wenn er da irgendwie...
Ja, aber das ist genau das, wo ich mir auch gerade denke, in welchem Zusammenhang soll das passieren? Wie soll das funktionieren? Weil ich bin jetzt keine riesen Kennerin von den Deadpool-Comics, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals in irgendeinem großen Event irgendeine tragende Rolle hatte und vielleicht sogar nicht mal irgendwo hinten aufgeploppt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann vielleicht so machen, dass sie irgendwann vielleicht so eine Meta-Charakter-Sache machen, so, dass dann She-Hulk versus Deadpool oder Deadpool kills the Universe oder sowas, was es ja auch als Comic gibt, dass das doch mal irgendwann aufploppt, aber
meine Spekulation ist ganz stark auf diese Secret Wars, worauf sie ja hinarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ich das auch mal gelesen habe, aber da ging es ja darum, dass ich glaube sogar Victor von Doom mehrere Universen, glaube ich, ineinander falten will. Also dass halt irgendwie das Problem doch, glaube ich, war, dass da mehrere Universen zusammengeführt werden müssen oder sowas und dabei halt irgendwie so der große Konflikt entsteht und das würde ja bedeuten, dass diese Universen irgendwie zerstört werden und das wollen die HeldInnen aber nicht und alle kämpfen gegen Doom und ich glaube am Ende ist aber trotzdem irgend so eine Auflösung, dass trotzdem irgendwelche Universen oder neues Universum entsteht oder irgendwie sowas und da spekuliere ich halt sehr stark, dass das MCU darauf hinsteuert. Die haben ja ein Avengers
Secret Wars angekündigt. Die machen jetzt ein Reboot-Event.
Genau.
Das machen die jetzt.
Das Ende
und
das der Multiversen-Saga.
Genau, und da gibt's dann Battleworld, wo Victor von Doom über diese ganzen verbleibenden Universensachen erstmal regiert und die ganzen überlebenden Helden werden da reingeholt und müssen gegeneinander antreten und so bla und blub. Und ganz viele der HeldInnen kämpfen dann auch auf der Seite von Victor von Doom und so. Ich muss jetzt nicht die ganze Geschichte von den Comics nacherzählen, aber am Ende ist es in den Comics genau das gewesen, ein Reboot-Event.
Genau. Und das sehe ich halt auch, dass das auch das Ende dieser Multiversums-Saga einfach ist, dass man sich dann in der dritten Saga halt davon auch endlich befreien kann und sagen kann, ey, was auch immer da das Konzept ist.
Das kommt jetzt wahrscheinlich einfach nur früher, als es Disney ursprünglich geplant hatte, weil ich glaube, die wollten schon erstmal mit Kang nochmal eine andere Geschichte erzählen und das können sie jetzt nicht machen, deswegen müssen sie das abwürgen und abkürzen und müssen jetzt rebooten.
Das denke ich auch und da könnte ich mir halt Deadpool vorstellen. Also in dem Moment, wo eben die Multiversen aufeinander prallen und vielleicht da irgendwie die Kamera zoomt zurück und es ist Deadpool, der mit seinen Actionfiguren spielt und sozusagen auf der Metaebene Deus Ex Machina den Plot auch voranbringen darf. So, warum, weiß ich nicht. es fehlt irgendwie ein Held, eine Heldin, die ist irgendwie nicht da und Deadpool greift sie einfach aus der Kiste und wir springen wieder in den Film und jetzt ist irgendwie,
plötzlich ist sie da,
plötzlich ist doch irgendwie, weiß ich nicht, sind die drei Spider-Man aus den verschiedenen Universen da,
retten
irgendwie den MacGuffin und Deadpool hat's aber als Marvel-Jesus in so einer Gag-Szene irgendwie so auf sowas spekuliere ich irgendwie.
Das wäre schön, aber ich glaube nicht dran.
Bob Iger, so ruf mich an. Ich lass mich gerne auf die Liste von so einem Avengers-Film setzen. Also ich schreibe da gerne mit. Die Idee kostet, aber kannst du haben. Ja.
Ja.
Ja gut, dann lass uns vielleicht noch zu später Stunde, aber mit sehr viel Energie versuchen, das irgendwie noch abzurunden. Gibt es noch irgendwas so zu Deadpool, zum MCU, zum Status Quo Sommer 2024 zu dem Film zu sagen? So?
Also ich glaube, man kann den Film halt einfach gut weggucken, wenn man auf diese Art von Humor vor allem steht. Ich glaube, der dritte ist halt im Vergleich zu den anderen beiden wirklich nochmal eine Ecke anders, weil er so krass viele Referenzen hat auf andere Superheldenfilme der letzten 25, 30 Jahre. Die ersten Deadpool-Filme konntest du halt gucken, ohne irgendwas zu wissen. Das geht halt jetzt eher nicht. Du kannst es zwar immer noch gucken, weil der Plot verständlich ist, weil er so wenig ist, aber wenn man darauf steht, dann ist es wahrscheinlich genau der Sommerblockbuster, den man sich gewünscht hat.
Ja, würde ich unterschreiben. Im Kino ist jetzt auch nicht so viel los, muss man auch dazu sagen. Ja. Die Konkurrenz ist jetzt nicht so riesig.
Und es sind ja auch viele andere Nicht-Superheldinnen-Filme teilweise doch ein bisschen untergegangen oder sogar gefloppt. Und da muss man sich generell mal fragen, was ist eigentlich gerade im Kino, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne? Also man kann das gerade ganz schwer abschätzen.
Ja, guter Punkt, auch nochmal eine gute Abrundung. So, ich glaube, was auch immer es ist hier bei diesem Film, das ist mir halt auch nochmal aufgefallen, es hat sich was verändert. Die Leute wollen ins Kino, glaube ich, sie brauchen aber einen Grund.
Mhm.
Und hier ist natürlich die Angst vor Spoilern und dieser ganze Buzz, der da gerade entsteht, ist ein Grund, ins Kino zu gehen. So. Und ich glaube, dass da auch wieder, also ich weiß nicht, was es ist, sonst würde ich auch hier nicht podcasten, sondern wäre sehr reich. Aber es ist da, glaube ich, irgendetwas gefunden, um die Leute zurück ins Kino zu holen. Und, und viele andere Dinge, die früher funktioniert haben, die finden das gerade nicht.
Ja, weil selbst zu sagen, es sind Franchises, die funktionieren, stimmt ja auch nicht so ganz. Also es kommt auch immer darauf an, welche IP und welches Franchise. Deswegen, ich glaube, es hat schon auch viel damit zu tun, dass es auf einem sehr oberflächlichen Level spielt, dass man sich mit nichts Ernsthaftem auseinandersetzen muss, weil die ganze Zeit überall die Welt brennt und man will da eigentlich mal für 2 Stunden den Kopf ausschalten. Ich glaube, das spielt da ganz stark mit rein.
Ja, und es ist halt, also diese Disney-Magie von frisch, aber vertraut.
Ja.
Das sind ja oft die größten Hits, dass man sagt, und eben, also da die Waagschale auch zu finden, nicht nur schwimmen in der eigenen Suppe, sondern es ist wirklich neu und anders und frisch, dass Deadpool und Wolverine hier aufeinandertreffen. So das Plakat, der Titel, die Trailer, das ploppt halt irgendwie auf, das bleibt halt irgendwie hängen. So. Und ich glaube, viele andere Sachen, die da draußen unterwegs sind, haben diesen Faktor nicht, sondern sind so bekannt, sind so verständlich auch im Trailer, in den Bildern, in allem drumherum. Ja. So, ja, großes Spektakel brauche ich nicht. So, das, was früher gezogen hat, zieht jetzt einfach nicht mehr ganz so gut. Und trotzdem, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Leute wollen ins Kino. Das zeigt sich dann immer wieder, auch wenn diese Filme dann so durch die Decke gehen. Alles steht Kopf 2, Deadpool und Wolverine, beides jetzt Disney-Filme, aber irgendwas ist da draußen auch. Also die Leute sind da, die Leute, wie du sagst,
genau,
es gibt genug Gründe, ins Kino
zu gehen. Genau, es ist der Abgesang auf Kino, wo jetzt gesagt wird, jetzt hat Streaming gewonnen und Kino ist tot. Nee, stimmt nicht. Es ist die Frage ist nur, das Mainstream-Kino hat halt jetzt so eine Phase, wo nicht ganz klar ist, was bringt die Leute wirklich in großer Anzahl ins Kino. Der Mad Max Prequel-Film hat nicht so gut funktioniert, andere Actionfilme haben nicht so gut funktioniert, manche funktionieren dann wieder gut. Es ist einfach gerade nicht so eindeutig.
Ja. Das ist doch mal ein gutes Fazit. Das lässt mich weniger negativ irgendwie ins Kino blicken.
Okay.
In die Welt blicken.
Ja,
so.
Ja, mal schauen. Also für mich ist es sowieso immer positiv, weil ich ja gar nicht so sehr auf die Mainstream-Filme gucke. Also ich gucke die schon und häufig machen die mir auch Spaß, Aber richtig spannend finde ich ja meistens eher doch die nicht ganz so großen Filme, die dann irgendwie so keine Indie-Filme sind, aber halt auch nicht irgendwie die ganz großen Blockbuster. So dazwischen.
Ja. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, was wir in der nächsten Sendung vorhaben. Wie gesagt, hier laufen die Maschinerien und Systeme langsam erst wieder an. Meine Hoffnung ist, dass wir in der nächsten Sendung im September über Der Untergang sprechen können.
Ja.
Der feiert 20-jähriges Jubiläum und ich habe ein bisschen Respekt und Angst vor dem Film und vor der Diskussion, aber ich glaube, der Film sollte auch mal diskutiert werden. Und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Sendung tun. Also folgt gerne auch unseren Kanälen, dem Newsletter und unseren Social Media Accounts. Da werdet ihr auch sehen und erfahren, was als nächstes passiert und wann und wie, weil, wie gesagt, ein bisschen Sand ist noch im Getriebe. Hier muss noch einiges erst wieder sich einrotteln, bis es so richtig los und abgeht.
Das ist so ein bisschen dann die Antithese zu Deadpool und Wolverine, oder?
Ja, muss auch. Also wenn ich jetzt, ich kann nicht nur über sowas sprechen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit über Star Wars und Marvel reden würde, so jeden Monat, dann würde ich auch irgendwie eingehen. Das,
ja.
Und ich habe Bock. Also es ist eine Bernd Eichinger Produktion. Ich habe irgendwie seit einem Dreivierteljahr irgendwie das die Biografie von ihm hier rumliegen. Ja. Ich will mich mit der Person mehr beschäftigen und natürlich großer deutscher Film und so weiter und so fort. Ne?
Und wenn man sich mit einem Eichinger Film beschäftigen sollte, dann wahrscheinlich mit Der Untergang, glaube ich, ist schon,
ja,
schon sehr, sehr stark.
Bruno Ganz, ne? Ja. Auch ganz wichtig. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Lara? Wo finden wir dich denn im Internet?
Ich bin tatsächlich auf diesem Fediverse, Mastodon und so, ne?
Ja, große Liebe mittlerweile.
Ich hab Twitter seit Anfang des Jahres komplett den Rücken zugewandt, weil erstens gibt mir das doch gar nichts mehr, dann hat die Übernahme von Elon Musk das Ganze wirklich nur noch mehr in die Scheiße geritten, jeden Tag, wenn ich was von Twitter höre und ich nenne es ganz bewusst doch Twitter und nicht diesen anderen neuen Namen, weil das albern ist, dann bin ich auch nicht traurig, dass ich da nicht mehr bin, weil es ist ja furchtbar, was da passiert. Die Alternativen, die es halt gab, so sind entweder sowas wie Meta, also Instagram, wo ganz viele hin sind, oder so Sachen, die noch nicht ganz fertig sind, wie jetzt Blue Sky, wo ein paar Leute hin sind. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich halt Fediverse. Und Mastodon bin ich echt sehr zufrieden, weil den Austausch, den ich dort habe, der ist so wie Twitter ganz, ganz am Anfang für mich war. Mit Leuten, die ich vielleicht nicht persönlich kenne, aber die ich so respektiere, dass ich mich mit denen gerne auch mal über 5, 6, 7 Kommentare hinweg auf einer Ebene unterhalte, die mir dann auch was geben.
Ja.
Und deswegen bin ich da. @lara@metalhead.club.
Guter Name, ja. Werde ich auf jeden Fall auch alles verlinken und natürlich auch auf
Pro Danke Game, dir.
Ja. Also,
ja, danke,
genau. Klickt euch da gerne durch. Ihr findet uns auf secondunit-podcast.de, da findet ihr auch alle möglichen Links und wir sind bei Mastodon, Instagram, Threads, Blue Sky, also wir spielen ja fast alles durch. In der Hoffnung. Nee, das nicht, dafür bin ich zu alt, aber ich kann auch nicht mit Video und so. Plus, ich kenne mich. Wenn ich ein produktiver Teil dieser Gesellschaft bleiben will, dann lasse ich die Finger von TikTok. So, das ist
eine sehr weise Wahl.
Ja. Nee, aber diese eher textbasierten Medien auf jeden Fall. Und wie am Anfang erwähnt, ihr könnt das hier gerne unterstützen bei Steady. Das Ziel ist hier, jeden Monat einen Podcast zu machen. Das klappt eigentlich auch ganz gut jetzt nach der Sommer- und Umzugspause. Und also da findet ihr ohnehin alle Links, wie ihr den Podcast auch abonnieren könnt. Secondunit-podcast.de ist da die erste Adresse und Heimatbasis. Genau, dann sage ich, es war mir eine Ehre, eine Freude, ein großer Spaß.
Ja,
sehr schön mit dir.
Wieder sehr viel. Ja, ist immer cool bei dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung mal wieder.
Sehr gerne und MCU und das Thema bleibt hier auch verankert. Also wir werden wahrscheinlich auch wieder ins Gespräch kommen. In diesem Sinne, habt alle da draußen einen schönen Tag, Abend, gute Nacht. Ihr wisst schon, bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao.
Adieu.